Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 784. Heute mit der Review zur ersten Nacht vom WWE SummerSlam 2026. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und wie auch schon in der Preview oder in den Previews vielmehr, sind wir wieder zu dritt dabei. Der Saladin Koban ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Grüß dich, Olaf.
Ja, es ist der Morgen danach sozusagen. Wir nehmen den Podcast hier nicht direkt nach der Show auf, sondern wir haben uns eine Mütze voll Schlaf gegönnt. Wir haben es entspannt geschaut und wir liefern euch jetzt die Review dazu. Die ausführlichen Preview-Podcasts habt ihr ja gehört. Und vor allem, ihr habt wahrscheinlich auch, wenn ihr mit dabei gewesen seid, hier in unserem Feed, auch noch die Review zu AEW Redemption gehört. Da nochmal der kleine Hinweis drauf. Bitte nicht vergessen, die ist so ein bisschen untergegangen, weil die ein bisschen später kam. Einfach aus organisatorischen Gründen. Deswegen die nicht vergessen. Und an der Stelle geht auch nochmal ein großes Dankeschön an zum einen alle unsere Supporterinnen und Supporter raus an der Stelle. Und vor allem eben auch an den Markus Meyer, der uns mal wieder in ganz viel oder mit ganz viel Großzügigkeit überschüttet hat und da mal wieder uns eine große Spende geleistet hat. An der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß auch, gerade aktuell müssen viele aufs Geld achten und ich bin da wirklich sehr glücklich darüber, dass wir nach wie vor so viele liebe Menschen haben, die unsere Arbeit schätzen und die auch immer mehr Content von uns hören möchten und da eben auf den Portalen bei YouTube, bei Patreon und Steady uns unterstützen. Deswegen Dankeschön an alle, die da auch finanziellen Support leisten, damit wir auch hier sowas wie Videos zum Beispiel machen können oder anderen Krempel wie die Shorts, die wir zuletzt häufiger gemacht haben. Auch das kostet tatsächlich alles Geld. Und da muss man auch an der Stelle natürlich nochmal sagen, die Preise gehen da auch nach oben. Aber ganz anderes Thema, obwohl es ist WWE, da gehen die Preise auch nach oben. Wir wollen über die erste Nacht vom WWE SummerSlam sprechen. Was natürlich schon mal auffällig gewesen ist, wir hatten diesmal keine ESPN First Hour. Dadurch natürlich die Struktur der ganzen Show eine ganz andere Kiste. Und Kai, wir haben zumindest nicht ganz verkehrt gelegen, dass wir in der Preview auf jeden Fall Oberfemi gegen Brock Lesnar als letztes hier kommentiert haben, weil das war schlussendlich auch der Main Event.
Ja, also du hattest ja im Endeffekt die Wahl zwischen Punk und Cody und Ober und Brock. Jetzt, wenn man sich das Ganze auch angeschaut hat, gerade auch mit dem Ende, mit dieser kurzen Promo und ein paar Sätzen von Brock, also es hat auch sehr viel Sinn gemacht, diese Fackelübergabe, nenne ich jetzt einfach mal, ins Main Event zu packen.
No. Saladin, wir haben die letzten Previews angefangen mit Ticketverkäufen und wie wird die Show wohl aussehen? Wie hat die Show für dich ja ausgesehen in Minnesota?
Ganz von der Kameraperspektive eigentlich sehr gut. Es sah sehr gut aus. Es waren ungefähr 36.000 im Stadion. Das sind knapp 18.000 weniger als passt. Aber ich fand, die WWE Production hat es eigentlich gut kaschiert. Weil es sah sehr gut aus, sehr voll aus. Man hat zwar immer nur diesen einen wirklichen Kamerawinkel gehabt, den anderen weniger. Aber ich finde, das war in Ordnung. Ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt. Vor allem auch die Crowd, vor allem im ersten Match, fand ich, war sie sehr stark dabei.
Kai, wie hat dir die Präsentation hier gefallen? Videoleinwände, Feuerwerk und alles, was dazugehört.
Ich fand's auch passend, gerade auch mit der großen Stage, ne, die so ein bisschen WrestleMania-Vibe auch gibt, dass sich da auch die in entsprechenden Pay-Per-Views auch wieder so ein bisschen PLEs natürlich so ein bisschen abheben. Ich mochte das. Klar wird natürlich nur so gefilmt, dass du jetzt nicht den Oberrang siehst. Irgendwo hast du mal bei irgendeinem Shot auf Gunther oder was war es, glaube ich, so einen Oberrang gesehen, die Ecke, und die war dann so ein bisschen leerer, aber also du musst es halt so filmen, dass es gut aussieht. Von daher passt. Crowd ist eh immer schwierig bei so großen Stadien. Da ich finde, da ist halt nie wie in so einer geschlossenen Halle mit 15.000. Da habe ich immer ein Problem mit. Ich finde auch gerade bei Punk gegen Cody am Anfang war es sehr ruhig, lag auch so ein bisschen am Match. Aber trotzdem, ich fand es sah sehr solide aus, auch schön für Pyro, bin ich happy mit.
Ich würde, was mich da noch, ich würde nur eins nur kurz hinzufügen. Man hat gemerkt, die Stage war sehr weit vorne. Das hat man gemerkt. So kaum war wenig Weg eigentlich zum Ring. Das ist immer so ein Signal, dass dahinter eben auch vieles leer war.
Das schon. Ich mochte aber die Art und Weise, wie die Bühne aufgebaut gewesen ist. Hat ja so ein bisschen die Anmutung von so einem WWE-Belt quasi gehabt, ne, weil das ja Mitte frontal und dann eben so zur Seite ausgelaufen ist mit den Dreiecken. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wie man das hinterher mit den Trailern, mit den Bildern, mit all dem drumherum, auch das Feuerwerk, was teilweise daran integriert gewesen ist, das hat mir gut gefallen. Was mir tatsächlich nicht ganz gut gefallen hat, ist, es ist irgendwie nicht dunkel geworden. Ich finde ja immer, dass so Arena-Shows profitieren einfach davon, wenn du diese Zeit quasi mitgehst und wenn du quasi im Hellen am Tag anfängst und dann irgendwann der Main Event, der ist dann in der Dunkelheit. Und ich glaube, das hätte der Atmosphäre von Lesnar gegen Oberfemi nochmal einen zusätzlichen Punkt gegeben. Kannst nichts gegen machen, ne? Es ist halt Sommer. Wir sind nicht hier mitten im Winter. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja. Sollen wir dann einsteigen, liebe Leute?
Ja.
Ja. Ja. Legen wir los. Es gab erst natürlich wieder hier ein großes Intro-Video. Auch da wurde hier mit den Örtlichkeiten gespielt. Wir hatten Justin Jefferson, den Wide Receiver der Minnesota Vikings, der hier nochmal als Sprecher und auch quasi on-air nochmal so ein bisschen seinen Senf dazugegeben hat. Trailer schneiden kann WWE, das muss man sagen. Und wir steigen hier gleich mit dem ersten Match ein. Da ging es nämlich um die Women's World Championship. Wir haben Liv Morgan und Io Sky. Liv Morgan alleine unterwegs, zunächst, muss man an der Stelle sagen. Io Sky als absolutes Babyface hier in die Arena gekommen. Man muss dazu sagen, also für mich war das keine große Überraschung, dass es hier der Opener gewesen ist, weil es auch im Vorfeld schon von Fightful quasi geleakt worden ist, also der Matchablauf. Ansonsten, Kai, wie hast du hier das Match gesehen? Also das war ein längeres Damenmatch im Vergleich zu WrestleMania, wenn wir da hinschauen mit den knapp 6 Minuten, die wir hier gehabt haben. Und es war natürlich dann auch gerade so ab der Hälfte ungefähr stark geprägt durch die Eingriffe, die wir dann doch vom Judgment Day bekommen haben, weil natürlich waren dann Roxanne Perez und Raquel Rodriguez doch wieder mit am Ring.
Ich hatte ja in der Preview schon so ein bisschen gesagt, ich war jetzt nicht so super hyped, oder ich glaube, wir alle waren jetzt auch nicht super hyped auf dieses Match, allein weil wir es schon als Finalmatch beim Queen of the Ring gesehen haben. Und ich muss trotzdem sagen, ich war hier positiv überrascht von diesem Match, gerade auch von der Performance von der Liv Morgan. Ich finde trotzdem, am Anfang war bei beiden manche Sachen so ein bisschen holprig, also auch als Io da einmal so durchs Seil rutschen wollte nach draußen auf den Apron, das hat nicht so ganz geklappt. Ich finde trotzdem, muss man ganz klar sagen, man merkt, dass Liv Morgan deutlich schlechter ist als eine Io Sky, was jetzt aber nicht heißen soll, dass eine Liv Morgan eine schlechte Wrestlerin ist, aber du merkst, da sind schon auf jeden Fall ein paar Level zwischen den beiden. Und das siehst du auch im Match selbst. Ansonsten fand ich, war das hier ein spaßiges Ding. Man hat den gut Zeit gegeben, knapp unter 15 Minuten. Natürlich mit den Eingriffen vom Judgment Day, um auch eine Io Sky so ein bisschen zu protecten. Dann gibt's dann irgendwie, wenn es den Moonsault geben soll, den Chokeslam von einer Raquel dann zum Beispiel. Und was man hier schön gemacht hat, war immer diesen Oblivion als ganz gefährliche Waffe zu präsentieren. Also dieses, sollte der irgendwann durchgehen, dann ist das Match hier vorbei. Und wir hatten ja wirklich viermal, also bis beim vierten Mal hat er dann geklappt, dreimal vorher den Ansatz vom Oblivion, der dann immer irgendwie ausgekontert wurde. Auch eine Io, die dann sehr harte Bomben zeigt. Für mich der härteste Move war dieser German Suplex auf dem Apron, gefolgt von den Knien. Ich fand's spaßig. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir trotzdem einfach einen anderen Sieger gewünscht, weil mir persönlich der Liv Morgan Title Run nicht so viel gibt, weil wir hatten auch nicht viel Liv Morgan Title Run, wenn wir uns so die Verteidigung angucken. Deswegen hätte ich irgendwie lieber Io gehabt, dass man ihr diesen Moment gibt, weil man merkt ja, sie ist schon over. Aber gut, man bleibt hier erstmal bei Liv Morgan. Das ist dann eher so persönlicher Geschmack, macht das Match aber nicht schlechter.
Saladin, wie ging's dir hier? War es für dich ein bisschen zu chaotisch hinterher, als der Judgment Day hier eingegriffen hat? Da hatte ja eine Io auch Liv Morgan hier knapp an der Niederlage. Davor gab es noch zum Beispiel die Powerbomb nach draußen. Das war vielleicht noch die andere große Aktion, die wir hier gehabt haben, neben diesem German Suplex. Wir haben dann im weiteren Verlauf auch noch Spanish Flies und jede Menge Moonsaults, Over the Moonsaults, die daneben gegangen sind. Aber war dir das ein bisschen zu viel oder war das eigentlich genau Judgment Day Style?
Das hat, finde ich, gepasst. Es war nicht zu viel. Ich fand noch den die Free Amigos gut natürlich von Liv Morgan. Die muss man noch erwähnen hier. Hommage an Eddie Guerrero.
Nein, Dominik, hallo.
Den biologischen Vater von Dominik. Gerade der SummerSlam ist ja da ganz bestand. Aber ich fand eigentlich, ich fand erstmal, die Crowd war total into. Das war sehr wichtig, die war voll dabei. Man hat gemerkt, beide Charaktere sind auch beim Publikum over. Und ich fand die chaotische Phase, die waren aber auch schnell wieder raus, fand ich. Das fand ich so ein bisschen. Du hast die Spanish Fire erwähnt, die fand ich sehr stark. Und auch von Performance-Level her muss man halt schon sagen, ja, Io Sky, man merkt schon, dass es nochmal ein anderes Level ist. Aber ich fand, das war ein hohes Level von beiden trotzdem. Es war gut, es hat gepasst für den Opener und ich war mit dem Finish überrascht. Ich habe mich natürlich sehr gefreut für Liv Morgan. Und wenn ich es nicht, ja, natürlich ist er so. Ich war überrascht, oder was, es wurde ja am Anfang des Matches erwähnt, das war ihre erste Titelverteidigung seit WrestleMania. Wenn ich das Michael Cole richtig verstand. Das ist natürlich dann wieder so eine Frage, warum schafft man es innerhalb von 4 Monaten nicht, dass sie den Titel verteidigt?
Amerikas frechster Arbeitsloser.
Ja, also das sind dann so die unschönen Dinge, aber ich finde und ich könnte mir vorstellen, dass diese Fehde eigentlich weitergeht, weil sie jetzt, das war so ein Startschuss und man könnte sie weiterführen.
Schauen wir mal, ne, wie man das hier macht. Was Kai gerade angesprochen hat mit dem Oblivion, wollte ich gerade mal ganz kurz hervorheben, weil nicht nur, dass ja Liv Morgan hier auf Teufel komm raus versucht hat, ihren Oblivion durchzubringen. Wir haben ja sogar eine Phase gehabt, wo sogar Io Sky hier den Oblivion gezeigt hat. Da hatten wir erst diesen Double Underhook Driver, so nenne ich es einfach mal, also quasi eine Art Angel's Wings. Dann haben wir den Double Underhook Backbreaker bekommen. Dann gibt's ein bisschen Konter und aus dem Seil heraus zeigt dann Io plötzlich hier den Oblivion und anschließend eben auch noch so ein Spinning Reverse, die DDT, Io blockt erstmal den Oblivion, dann zeigt sie den Spinning Reverse DDT, dann zeigt sie selber den Oblivion, so rum war's. Kai, Finisher Claw dann auch als Motivationsschub sozusagen hier im Match, als Spannungsschub, hat das bei dir funktioniert? Weil die Two Counts am Ende haben sich schon gehäuft, wie ich finde.
Ich lieb Finisher Claw. Fand ich auch bei den WWE-Spielen immer geil. Ich mag das, okay, wenn man den Finisher von einem anderen macht. Kommen wir auch später nochmal vielleicht im Main Event drauf. Auch da mag ich. Es war dann keine Finisher Claw, da war es vielleicht ein Finisher Ausleihen. Aber ich finde sowas irgendwie spaßig. Klar könnte man jetzt von der Ringpsychologie analysieren, macht es Sinn, weil die Fehde geht ja noch gar nicht so lang. Sind die überhaupt so verfeindet, dass es jetzt dieses Salz in die Wunde ist, wenn man jetzt den Finisher klaut? Aber ey, ich mag das. Ich finde das hier spaßig. Und wie gesagt, es sorgt auch ein bisschen dafür, was ich eingangs gesagt habe, den Oblivion hier so als krasse Waffe darzustellen. Und wenn dann eben auch der Gegner versucht, ihn zu benutzen oder ihn auch effektiv benutzt, sie kann ihn natürlich nicht so effektiv einsetzen wie Liv Morgan, weil es ist ja ihr Finisher, Wrestling-Logik.
Ja.
Finde ich spaßig. Ich mochte das. Und gleichzeitig hat man ja trotzdem versucht, den Moonsault von der Io hier entsprechend stark zu präsentieren, weil sie hat ja auch oft versucht, den durchzubringen. Zeigt dann ja auch nach draußen, um dann so Raquel und Roxanne Perez rauszunehmen. Also für mich war das sehr rund und auch gut erzählt.
Ja, und am Ende war es ja dann auch so, dass letztlich auch Ios Risikobereitschaft, nenne ich es einfach mal, sie hier so ein bisschen gekostet hat. Da gab es ja diesen German of Apron, es gab dann diese Bullet Trainees quasi gegen den Ringpfosten und das hat sie ja auch geschädigt, nenne ich es einfach mal. Sie hat ja auch dann so gezeigt, ja, mein Knie tut weh und dann hat der Moonsault ja wieder nicht richtig funktioniert, weil Liv dann die Knie hochgezogen hat, vielleicht weil Io aufgrund dieser kleinen Knieverletzung ein Ticken zu langsam gewesen ist. Und ich mochte dann auch, dass wie man am Ende noch damit gespielt hat, so wann geht denn jetzt der Oblivion durch? Weil durch den ersten Oblivion ist Io ja durchgeflippt und dann hat ja wirklich Liv sehr schnell geschaltet mit dem Codebreaker. Io taumelt zurück und Liv zeigt dann eben den Oblivion aus den Seilen heraus. Ich fand dieses Finish sehr, sehr gut. Saladin, wie ging dir das hier? Also gerade, weil man dadurch auch so ein bisschen diese Reaktionsschnelligkeit, finde ich, von der Liv Morgan sehr clever dargestellt hat. Weil normalerweise, wenn jemand den Finisher kontert, dann ist der, der den gezeigt hat, natürlich erstmal im Nachteil, weil, oh mein Gott, es sollte ja gerade meine Finisher durchgehen. Hier hat man es ein bisschen anders erzählt.
Absolut, aber ich fand es perfect Storytelling. Du hast es schön zusammengefasst. Also der Surprise-Faktor und vor allem beide Performer wirklich abgeliefert. Das muss man ja immer so ein bisschen festhalten. Gerade bei so einer Card ist das halt wichtig, dass der Opener funktioniert. Und ich glaube, das haben beide getan.
Mit einem guten Finish. Ich finde, das hat auch gut funktioniert. Stabiles Match. Titelverteidigung an der Stelle für Liv Morgan dann eben nach dem Oblivion. Sie bleibt also hier Champion. Und an der Stelle machen wir es wie WWE. Wir machen auch eine ganz kurze Werbepause, weil wir haben natürlich mal wieder ein großes Wochenende. Und bei so großen Wochenenden, da bekommen wir auch immer sehr viel große Unterstützung von unseren lieben Freunden von Holy. Holy, ihr wisst, das sind Energy Drinks, das ist Eistee, das ist Hydration und es sind inzwischen auch Milchshakes noch mit dabei und die haben jetzt in dieser Woche ein ganz besonderes Angebot für euch und da muss man dazu sagen, das ist wirklich eine temporäre Geschichte. Diese Aktion, die wir jetzt hier gerade kurz anteasern und auch morgen nochmal anteasern werden, die läuft nur bis zum 7. August, also da müsst ihr schnell sein. Es ist nämlich die sogenannte Flavor Surprise Week und dazu gibt's dann eben auch das entsprechende Set dazu. Und dieses Set, das umfasst insgesamt 40 ganz, ganz wild durcheinander geworfene Sorten von Holy. Das sind Energies, das sind Hydration, das sind Eistees, das sind Milchshakes mit dabei. Und obendrein gibt es auch noch so einen zufälligen Shaker, wie ich den hier habe, zum Beispiel mit diesem wunderbaren Delfin drauf. Und ja, es ist einfach eine große Vielfalt. Und wer sich einfach mal so durch das ganze Sortiment hier durchprobieren möchte, ich glaube, für den ist das eine ideale Möglichkeit. Und Kai, da kann man obendrein auch noch ein bisschen Geld mitsparen. Nicht nur mit diesem ganzen Set, sondern vor allem dann auch mit unserem Rabattcode, den wir wie immer präsentieren.
Genau, also wenn ihr uns da entsprechend supporten möchtet und noch was dazu sparen wollt, könnt ihr einfach dann beim Checkout den Code Headlock eingeben und dann kriegt ihr das ganze Ding dann statt für 50 Euro für 45 Euro.
Genau, und dann seid ihr bei knapp 1 1,10, 1,12 pro Portion bei 40 verschiedenen Sorten. Also ich sag mal, egal wie heiß der Sommer jetzt auch noch wird, ich glaube, damit kommt ihr ganz gut über die Runden. Da sind dann so zum Beispiel meine Lieblingssorte ist und bleibt ja die Citrus Cobra zum Beispiel. Ihr habt aber dann auch so Dinger wie diese Hydration Drinks. Ich glaube, da sind auch Kai und Saladin große Fans von, mit Coconut oder mit Dragon Fruit. Wir haben die verschiedenen Eistees mit Honey Melon und Green Tea. Wir haben Winter Punch sogar mit dabei für vielleicht das Ende des Jahres dann, wenn es langsam Zeit wird. Und man kann vor allem auch vielleicht mal diese Milchshakes ausprobieren. Die finde ich nämlich auch sehr geil. Die trinkt sogar mein Sohn, der liebt den Vanilla Milkshake. Den kriegt er dann ab und zu mal, wenn er da, wenn gutes Wetter ist. Ein paar Eiswürfeln dabei. Ist halt super lecker. Deswegen schaut gerne da vorbei. Wie gesagt, Rabattcode lautet Headlock. Und die Website lautet weareholy.com/headlock. Dann seid ihr automatisch eingeloggt. Ihr bekommt auf der einen Seite diese wunderbaren 40 Sorten hier in der Flavor Surprise Week und in der Flavor Discovery Week vor allem auch. Und ja, könnt da uns dabei auch unterstützen. Und da sagen wir schon mal an alle ganz, ganz vielen herzlichen Dank. So, wir sind dann an der Stelle damit durch. Und ich habe auch gesehen, es gab noch irgendwie, wenn man dann einen bestimmten Bestellwert überschreitet, sozusagen gibt es auch noch ein Mystery-Item mit dabei. Zwar nicht in der Schweiz. Sorry, liebe Schweizer Freundinnen und Freunde. Aber zumindest, wenn ihr da 90€ oder so, dann gibt's noch Mystery Items mit dabei, bis zu 3 Stück. Also auch da könnt ihr noch ein bisschen was sparen und noch ein bisschen was abschrauben. So, wir machen weiter beim SummerSlam. Passt auch sehr gut, weil da geht's auch mit Werbung weiter eigentlich, ne? Wir sehen erstmal die Bloodline Backstage hier. Jay Uso, Jimmy Uso, die so ein bisschen quatschen. Jacob Fatu, der im Hintergrund hin und her rennt. Wir sehen die Legenden am Ring. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Nicht nur, weil wir da Mark Henry, Sean Waltman und Jimmy Hart gehabt haben, sondern weil wir auch einen Dangerous Dan Spivey hier gesehen haben. Und ich habe diese Woche noch mit einem von euch da draußen geschrieben, weil sich da beklagt worden ist, dass ich doch oder dass David und ich doch in dem New Generation Podcast den guten Waylon Mercy vergessen haben. Der Waylon Mercy war leider nicht so lange dabei, war ein geiles Gimmick, ja auch späte Inspiration für den Bray Wyatt, aber Dangerous Dan Spivey ist eben genau der Wrestler, der Waylon Mercy verkörpert hat. Also nur so als kleiner Hook hier an der Stelle, weshalb es mich getriggert hat. Ich habe gerade die Werbung angesprochen, hier ging es dann um Gears of War E-Day, was irgendwie Ende Oktober erscheint. Ich habe schon gespielt, ist Gears of War im Multiplayer. Und dann haben wir den Entrance bekommen, Jacob Fatu mal wieder mit der Werwolf-Maske auf, diesmal mit dem Gears-Logo mitten auf der Stirn. Und wir wissen, hier traf die Bloodline, also Jimmy und Jay Uso und Jacob Fatu, trafen auf LA Knight, Solo Sikoa und Royce Keys. Also eins von diesen zwei Six-Person, in diesem Fall Six-Man-Matches, die wir hier auf der Card haben. Ja, Kai, wie hast du hier das Match gesehen? Das ging ja wirklich flott los. Ich finde, für mich war so ein bisschen die zentrale Geschichte, dass die Babyfaces versucht haben, Jacob Fatu erst gar nicht in den Ring zu bekommen. Der wurde immer wieder rausgekickt, sodass er nicht seine komplette Wucht entfalten konnte. Ich glaube, war dein heimlicher Held auch in Solo Sikoa?
Also ja, ganz klar. Ich muss aber trotzdem sagen, mich hat natürlich erstmal gefreut, dass den größten Pop hier LA Knight bekommen hat. Ne? Also die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. Da geht noch was, irgendwann vielleicht in 5 Jahren. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Übrigens auch zur Gears of War Werbung. Wir haben jetzt ja schon häufiger gehabt, dass irgendwelche Matches dann quasi das Werbematch sind. Und da hat man sich immer versucht, Mühe zu geben. Aber hier war es wirklich auch einfach, stell irgendwann auf die Stage, mach das Logo auf eine Maske, es ist mir scheißegal. Das fand ich irgendwie so, mach einfach, keine Ahnung, auch die Usos kommen raus und es hat auch gar nichts damit zu tun und so. Egal, hier, tschüss.
Aber da stand doch auch noch so ein paar zerstörte Barrikaden und sowas stand doch da noch rum.
Ja, deswegen meine ich ja, aber es, also auch so, dann kommen ja die Usos raus, also die Sachen stehen da einfach im Hintergrund, das hat wirklich so gar nicht zusammengepasst, fand ich toll. und hier natürlich, es ging ja direkt los, ne, die drei Babyfaces haben halt erst außen gewartet, rennen rein, es gibt direkt einen Brawl, bis dann der Ring sich so ein bisschen aufklärt. Übrigens, ich weiß auch nicht, was da mit Elias und Jimmy Uso los waren.
Also, keine Ahnung.
Als ob sie kurz verlernt haben, wie man wrestelt. Also keine Ahnung, was da war. Aber das war auch nur in dieser einen Aktion, hat sie danach auch wieder gut gefangen.
Darf ich da mal ganz kurz was zu sagen? Weil es wirkt natürlich super seltsam, weil die diesen doppelten Reversal quasi zeigen wollten. Und ich glaube, das Problem war, dass Jimmy Uso vergessen hatte, was danach kommen sollte. Und die hatten ein Positioning-Problem. Weil ich glaube, Jimmy Uso hätte quasi die Aktion gerne auf der rechten Seite des Ringes gezeigt. Aber die übernächste Aktion war ja sozusagen auf der linken Seite, der Dive raus oder dieser Doppel-Dropkick, den LA Knight gezeigt hat, da die Leute, die draußen standen. Und dadurch hättest du dann ein anderes Problem gehabt. Und dann waren die halt so Ringel reintanzen quasi, was sie da gezeigt haben. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, ja, bin ich bei dir.
Ja, weil auch LA Knight so in die Seile gehen sollte, aber dann einfach auf der Mitte des Weges stehen geblieben ist und zurückgerannt ist. Also das war irgendwie ein bisschen blöd. Egal. Apropos blöde Sachen, die trotzdem witzig sind, war dann, als sich der Ring ein bisschen aufgeklärt hat, wir dann Solo gegen Jay hatten. Solo dann Jay umhaut und er dann selber dieses Run It Back macht und dann das Team von Jay angeht. Fand ich sehr witzig. Also wir haben es ja auch damals schon gesagt, auch in dieser Bloodline, also als Solo noch der Enforcer der Bloodline war und so, beziehungsweise so kurz danach, ich finde immer noch, Solo hat ein unfassbares Comedy-Talent. Mhm. Also jetzt nicht dieses aller Art Drews und Danhausen, ich mache mich komplett drüber lustig, aber der hat schon eine geile Komik in sich, so in seiner Fresse einfach. Und das mag ich sehr gerne, wie er das rüberbringt. Das hat er auch hier wieder gut geschafft. Und ab da ging dann das Match quasi als vernünftiges Match los, kann man sagen.
Ja. Saladin, wie ging's dir hier mit dem Match? Wir waren so ein bisschen kritisch, weil wir gesagt haben, na, das sind so zwei Filler-Matches, die wir hier quasi haben. Hast du dich hier trotzdem ganz gut unterhalten gefühlt? Auch gerade mit so einem Neuling, wie wir hier einen Royce Keys zum Beispiel gehabt haben?
Er hatte ja, glaube ich, diesen einen Move draußen auf dem Ring. Er hat, finde ich, ordentlich getan. Obwohl ich sagen muss, weil ich mit den Charakteren allen wenig anfangen kann, war es in Ordnung. Es war nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich fand's Finish ganz gut. Die Ablenkung. Und ich finde diese Facial-Geschichten, das fand ich auch am Ende dann beim Feiern ganz spannend. Wenn er dann so lächelt und ein bisschen overhyped ist, Solo, da ist mehr Potenzial. Ich weiß nicht, ich habe ja ein bisschen auf den Turn gehofft, der kam natürlich dann leider nicht. LA Knight stand dann halt alleine im Ring, aber ich fand es insgesamt solide, weil halt auch die Crowd mit dabei war. Das macht halt dann doch immer sehr, sehr viel aus, merkt man halt.
Wir hatten ein hohes Tempo einfach gehabt, so wie sich das für so ein Six-Man-Match gehört eigentlich. Irgendwann waren ja auch sehr schnell die Regeln einfach aus dem Fenster geworfen, wenn man ganz ehrlich ist. Und das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Man hat ja dann hier auch so mit den Nearfalls gespielt. Ne? Da gab es dann den VFT-Ansatz, der da von Jay Uso mit dem Spear gekontert wird. Dann gab es auch dann die Uso-Kombination sozusagen, die wir dann hier gesehen haben. Und eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil auch da so ein bisschen gerumpelt hat, diese Aktion da von Royce Keys und Jimmy Uso in der Ringecke, wo die sich nicht so ganz einig gewesen sind, was wird denn das jetzt für eine Aktion, wo Royce Keys versucht hat, den hochzuheben und die haben irgendwie nicht so richtig die Balance gefunden und dann wurde es halt eben so ein Powerslam aus der Ecke heraus. Das war so ein bisschen geholpert, muss man an der Stelle sagen. Ne? Und am Ende dann aber, ja, wollten ja die Usos hier den Sack zumachen mit dem 1D, dann kam ja Solo aufs Apron, hat den Samoan Spike gegen Jimmy Uso gezeigt, hat ihn dadurch aus dem Match genommen. Ohne Jimmy geht kein 1D. Und dann hat LA Knight hier die Verwirrung genutzt für den BFT, für die drei. Und Saladin, was du gerade eben schon angesprochen hast, also hier Solo und LA Knight, die sind jetzt Best Buddies, oder? Da wurde nochmal umarmt, da wurde nochmal gelacht und alle hatten gute Laune danach. Also da war Einigkeit zu sehen, oder?
Absolut, absolut. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob sie jetzt ein Tag-Team starten oder eine richtige oder, ich meine, die Bloodline haben sie jetzt besiegt. Man muss sich auch fragen, wie geht's mit der Bloodline eigentlich weiter, wenn sie solche Matches verliert. Andererseits ist ja schön, wenn LA Knight, man hofft ja immer wieder so, immer wie man ihn da sieht. Also man, bei der Crowd kommt der ja irgendwie immer gut an. Der bringt ja irgendwie alles mit auch. Jetzt hat er noch Solo mit sich. Wahrscheinlich wird's Wargames. Ansonsten wird's, ich weiß nicht, wo es hingeht mit ihm in der Reise.
Ja, ich glaube, die Usos, die bekommen jetzt erstmal und Jacob Fatu, die kriegen jetzt erstmal alle einen Einlauf von Roman Reigns. Das wird ja schon so ein bisschen angedeutet. Na, was wird das bedeuten für Roman Reigns? Erstmal gar nichts. Die brauchen ja erstmal alle Hände voll zu tun. Aber natürlich, die Bloodline, da wird Roman erstmal sagen, komm hier, ich bin der Champion, ne? Ich muss hier immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Und ich glaube, Kai, dass wir hier nochmal den gestrengen Tribal Chief langsam wieder sehen werden, weil der will ja auch Erfolg haben.
Ja, natürlich. Also die dürfen sich auf jeden Fall was anhören. Vielleicht auch sogar so nach dem Motto, dass man sagt, ja, Fatu, der kriegt zwar einen auf den Deckel, aber so Fatu war noch der Beste von euch und dann da auch nochmal so ein bisschen für Spannungen sorgen, könnte ich mir vorstellen. Also es ist natürlich Basic Bloodline 1x1, was wir jetzt auch schon die Jahre über gesehen haben. Trotzdem glaube ich, dass wir wieder so eine ähnliche Geschichte bekommen werden. Genau, auch wie du sagst, Roman, der dann gegen Rollins gewinnt und sagt, hier, so ich habe es wieder gemacht und ihr habt mal wieder verkackt. Obwohl ich es eigentlich auch ganz angenehm finde, dass halt die Bloodline hier auch verliert, muss ich ganz klar sagen, weil auch so Storyline-mäßig hätte hier auch ein Sieg der Bloodline irgendwie keinen Sinn gehabt. Ich muss auch nochmal ganz klar erwähnen, ich mochte, wie man hier diesen Sieg geholt hat für die Faces, weil es war quasi dieser klassische Solo Sikoa, der ja in die Bloodline geholt werden sollte eigentlich wieder. Dieser klassische Solo Sikoa-Move, wie halt auch Roman seine Matches damals gewonnen hat. Dass er halt auf dem Apron steht, irgendjemand mit einem Spike reindrückt, wie halt auch damals bei Mania gegen Cody. Und er dann ja so dann den 1D verhindert, was halt auch nochmal so ein schöner Callback war. So sehr. Er hat seine Qualitäten noch, nur jetzt kämpft er fürs Gute, könnte man quasi sagen. Das fand ich dann spaßig.
Ja. Nee, das war ein unterhaltsames Match. Also das ist jetzt kein Match, was wir uns in 5 Jahren nochmal speziell zu Gemüte führen müssen. Aber ich finde, in so einer Midcard-Geschichte ist das vollkommen in Ordnung gewesen. Ne? Und man hat hier auch sein Möglichstes getan, um auch einen Jacob Fatu zu schützen. Man hat, ich finde, den Royce Keys ganz ordentlich gefeatured, wo man bei ihm auch hier und da mal gesehen hat, dass er ein bisschen Nervosität an den Tag gelegt hat. Nichtsdestotrotz war das okay. Und wir haben noch während der laufenden Übertragung übrigens über Instagram Nachricht bekommen. Und das schließt so ein bisschen an die WrestleMania-Übertragung an. Da wurde mich die Frage gestellt, gibt es eigentlich keine Backstage-Segmente mehr? Weil hier war es ja auch so, wir sind ja quasi durch die Show geflogen. Wir hatten dann immer die Werbeblöcke, wo dann so ein bisschen Bilder mit Musik gezeigt wurden. Saladin, wir haben das damals auch stark kritisiert mit Werbung und mit fehlenden Backstage-Segmenten. Wie ging es dir diesmal?
Ich fand diese SummerSlam-Snapshots eigentlich ganz gut. Das fand ich eigentlich gelungen. War sogar ein Highlight, finde ich. Das ging ja durch den ganzen Abend. Man hat Rückblicke, man hat Bilder von verschiedenen SummerSlams, Momente als Bilder gezeigt im Endeffekt oder Snapshots. Das fand ich ganz in Ordnung. Dass es keine Backstage-Segmente an sich gab, dass es auch bis auf den Main-Event keinen Promo-Clip gab, das fand ich nicht so glücklich. Ich finde immer noch so ein 90-Sekunden-Promo-Package nicht schlecht, ja, das, weil nicht jeder verfolgt diese Shows und PLE ist ja dann doch noch was anderes. Und einfach ein Fädenaufbau, das gehört einfach immer noch dazu. Ich würde mich auch mal über eine Backstage-Promo mal wieder freuen, wo jemand hypt. Aber das, oder wenn jetzt der Heel-Turn kommt, dass halt Nikki Bella dann doch was sagt Backstage, ja. Oder irgendwas. Also für mich gehört das dazu, aber das kommt nicht. Es war schon auch wieder hier und da nicht so viel Werbung, aber natürlich war auch schon Werbung dabei wieder, ja. Darf man nicht verkennen, aber es hält sich halt, es war nicht so schlimm wie WrestleMania, wo man das Gefühl hatte, es war Commercial Mania.
Kai, wie geht's dir? Kannst du diese Einstellung teilen? Weil mir, mir fehlen auch die Backstage-Segmente. Also, wie du gerade gesagt hast, ne, gerade so nach großen Entwicklungen, zeig die Bloodline, wie die angepisst ist Backstage. Oder, wie gesagt, wie Nikki Bella sich um ihre Schwester kümmert. Oder keine Ahnung was, halt irgendwie um diese Geschichten.
Oder Liv Morgan feiert.
Ja.
Ja, also mein Problem ist da auch so ein bisschen, an sich fand ich diese Snapshots auch ganz cool, die wir da hatten, ne, weil du dich dann an verschiedene Sachen irgendwie nochmal erinnern kannst. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Es ist auch natürlich entsprechend faul, weil ich glaube, du hast dieses Problem, dass dadurch, dass es jetzt auf ganz vielen Sachen läuft, auf Netflix und dann teilweise irgendwie auch auf manche Sachen auf ESPN und keine Ahnung, da und da, dass auch alles seine eigenen Werbeblöcke hat. Und dass du dadurch sagen kannst, okay, lass einfach die Snapshots laufen, weil woanders läuft gerade Werbung. Deswegen müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, weil du hattest es ja auch auf Netflix teilweise, dass dann Michael Cole quasi gerade zur Werbung übergeleitet hat, du dann aber einen Shot von der ganzen Arena siehst, weil dann auf Netflix diese Werbung eben nicht ist. Und das kriegen sie irgendwie nicht smooth hin, das zu klären. Und dann kann man einfach sagen, mach einfach Snapshots. Hier, guck mal, da war ja mal Stone Cold beim SummerSlam und hier war übrigens auch ein British Bulldog. Und fertig, weil... Also das ist so Minimalprinzip, ne? Wie können wir es lösen? So am einfachsten.
Dann will ich, glaube ich, noch was sagen. Ich will einfach nur noch mal das Wort faul betonen. Ich finde es halt auch super lazy, weil ganz ehrlich, das, was sie da gemacht haben, das kann ich auch. Und ich bin kein Mensch, der damit sein Geld verdient. Saladin, du bist dran.
Ja, faul und vor allem, also es hat natürlich keinen Zusammenhang mit der Show an sich. Es waren einfach Bilder von vergangenen SummerSlams. Mehr nicht. Ja. Trotzdem war es, die Show ist ja voller Nostalgie. Deswegen war es in Ordnung. Ich finde, besser so als nur Werbung. Aber es ist nicht zufriedenstellend. Ne? Es ist nur eine Reaktion wahrscheinlich auf WrestleMania.
Ja. Naja, machen wir weiter hier. Gunther gegen Nick Aldis. Der Boss geht in den Ring. Nick Aldis mit seinem ersten Match für WWE, mit seinem ersten Match seit 3 Jahren. Und bevor wir gleich zu dem Match kommen, ich weiß, dass wir alle ja gerne Musik hören. Lieber Kai, ist dir sofort aufgefallen, dass es Oasis ist, was da lief?
Es ist mir aufgefallen, nachdem Wade Barrett mir das gesagt hat.
Wie kamst du als Oasis-Fan? Ja.
Aber ich habe mir schon gedacht, das klingt nicht wie ein Generic-Lied, was man sonst als Theme hört. Und habe dann aber zeitgleich gedacht, als ich dann wusste, okay, es ist Oasis, das wird doch sicherlich dann nur ein Match sein, weil als ob die jetzt Oasis-Rechte gekauft haben für wir nehmen das immer.
Mal gucken. Saladin, wir haben hier Nick Aldis zum ersten Mal im Ring gesehen. Wie fandst du die Reaktion auf ihn und wie war deine Reaktion auf ihn? Du warst ja sehr, sehr kritisch, was diese Feder angeht. Du hast ja auch gesagt, dass eigentlich müsste er den Gunther hier squashen. umgekehrt, der Gunther muss ihn ja squashen, weil er nicht das Standing eines Gunther hat, gerade bei WWE natürlich, egal was er in der Vergangenheit gemacht hat. Wie ging's dir hier?
Also ein TV-Charakter, ja. Ich fand erstmal, die Reaktionen waren gut. Ich fand, ich glaube, das hat jeder gesehen. Wade Barrett hat alles getan, auch wirklich, um ihn hochzubringen. Er hat das erste Match mit ihm gehabt, hat ihn sehr gefeiert. Ich fand, erstmal war er in guter Shape. Das muss man mal ganz klar sagen. Man könnte sogar sagen, bessere Shape als Gunther. Das zweite ist, fand dann der Matchverlauf. Gunther hat nicht viel gebumpt. Am Anfang hat er dominiert. Es gab vielleicht 3, 4 wirkliche richtige Bumps von ihm. Also man hat versucht schon, Gunther zu protecten irgendwo. Ich finde trotzdem, dass es gut war für das Niveau, für jemanden, der halt nur in der WWE General Manager war. Und fand es dann im Endeffekt in Ordnung, weil mir klar war, er wird verlieren. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum man das jetzt gemacht hat, weil ich kein Freund von Nostalgie bin. In dem Sinne, weil wir zu viel Nostalgie, glaube ich, in den Wrestling-Shows haben inzwischen. Aber am Ende war es natürlich trotzdem ein schöner Moment, mit Mickie James, einer WWE-Legende, dort zu haben, mit dem Sohn. Und war im Endeffekt, kann ich dann damit auch leben. Ich weiß nicht, wie es für euch ging. Ich glaube, ihr fandet es wahrscheinlich super.
Also ich fange mal bei mir an, bevor ich zum Kai gleich überleite. Also ich finde, das war ein stabiles Match. Ich finde, das war jetzt kein... Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr versprochen, auch ein bisschen mehr Drama. Ich habe gerade zu Beginn so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Nick Aldis sich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden musste. Ich fand, hier und da hat auch beim Selling bei ihm was gefehlt, zum Beispiel als er den ersten Sleeper Hold kassiert hat, wo er einfach nur gehockt hat und quasi die Hände auf den Oberschenkel gestützt hat. Da habe ich mir gedacht so, das ist zu wenig. Ich finde auch, dass Nick Aldis hier stärker für einen Gunther hätte verkaufen müssen an einigen Stellen, auch was die Chops angeht. Also er ist ja auch teilweise durch die Chops durchgelaufen. Bei aller körperlichen Trainiertheit, die er zweifellos mitbringt. Und Gunther ist ja auch immer noch in der Transformation, muss man sagen. Ich meine, wenn du dir vor 4, 5 Jahren anschaust, ist er ein ganz anderer Mensch, als der es heute ist. Und der arbeitet auch weiterhin an sich. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt. Kai, ist dir jetzt auch aufgefallen, dass da so ein bisschen das Verkaufen gefehlt hat, oder war das nur mein persönliches Empfinden?
Boah, also ich fand's ehrlich gesagt okay, weil ich, also vielleicht aber habe ich da auch nicht so drauf geachtet, kann halt auch natürlich sein, ne? Also ist jetzt aber nichts, was mir so ins Auge gesprungen ist, um es aufzuschreiben, sondern also ich habe eher gedacht, okay, wir haben diese ganz klare Story, dass Nick Aldis immer wieder versucht und versucht und versucht, und dann hatte ich auch so ein bisschen Saladin aus der Preview im Ohr. Er meinte ja, eigentlich muss halt Gunther das Ding hier schon dominieren. Und ich finde, das haben sie eigentlich gut dargestellt, wenn ich ehrlich bin. Weil er hat hier dominiert, weil jedes Mal, als Nick Aldis so ein bisschen versucht hat, in Fahrt zu kommen, hat er sich eine gefangen. Sei es ein Chop, sei es ein Suplex. Also deswegen fand ich es gar nicht so verkehrt. Weil du hast es eigentlich genauso erzählt, wie du so ein Match erzählen solltest. Ne? Weil auch da... Also ich glaube, wir alle wissen, einfach nur breit sein heißt jetzt nicht, dass irgendjemand kämpfen kann. Ne? Also es gibt ja ganz viele Videos, wo irgend so ein, keine Ahnung, Lightweight irgendwelche Bodybuilder zum Austappen bringt, einfach halt, weil die nur breit sind und sonst nichts. Aber wir sind halt immer noch im Wrestling. Deswegen ist es auch komplett legitim, dass da halt so ein Ochse wie Nick Aldis auch Offense zeigen kann, der einfach vom Sehen her einem Gunther körperlich überlegen ist. Also es wäre jetzt auch blöd, wenn der jetzt irgendwie Gunther den komplett von links nach rechts prügelt, weil das geben die Proportionen nicht her, meiner Meinung nach, auch wenn es die Wrestling-Logik hergibt. Von daher finde ich es ganz okay. Und das hat dann auch ganz schön gemacht mit verschiedenen Power-Aktionen zum Beispiel, wo dann auch dann Nick Aldis auf einmal einen Gunther fängt, ihn hochhebt in diesen Suplex und das dann zeigt. Also solche Aktionen zum Beispiel. Und auch das dann wieder gepaart mit Nick Aldis, der ist jetzt ja eigentlich General Manager lange Zeit gewesen, der ist gar nicht mehr so im Wrestling drin. Deswegen lass ganze Zeit versuchen, schnell für den Finisher zu gehen, für diesen Cloverleaf.
Ja,
also ich fand, das war, für das, was es war, sehr schlau erzählt, weil das, was du bekommst, krass ochsiger, breiter General Manager kämpft gegen Gunther, und genau das hast du auch gesehen als Match. Deswegen kann ich mich darüber nicht beschweren.
Nee, ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Drama gewünscht. Also irgendwie, ich habe mir so ein bisschen mehr emotionales Investment gewünscht. Also ich hab gedacht, auch als wir hier Mickie James und den Sohn von Nick Aldis gesehen haben, da habe ich gedacht, Mensch, da kann doch der Gunther jetzt mal so richtig den fiesen Heel noch auspacken. Das hat man aber nur so ganz kurz in das Match einfließen lassen. Finde ich, da hat man eine kleine Chance verschenkt.
Darf ich das sagen? Wurde das je in den Shows davor erzählt, dass sie mit ihm, ja? Okay, dann Ich weiß es.
Ja. Nee, also ich glaube,
wurde das hier in den Shows erwähnt, dass er mit dir verheiratet ist, dass sie ein Kind haben?
Ja, ich glaube schon. Das wurde zumindest schon mal erwähnt, ja. Ansonsten, okay. Ja, wie gesagt, hier war halt so der Lucky Shot, der war halt eben dieser Cloverleaf. Und als der dann durchgegangen ist und Gunther konnte sich dann noch retten, dann ist er dann hier auch ins Straucheln geraten. Wir hatten auch wieder da so ein Callback. Wir haben den Powerslam gesehen, so als Reminiszenz an den Landsmann von Nick Aldis, an David Boy Smith natürlich. Später dann hat aber Gunther quasi einfach eine Stufe höher geschaltet. Es gab die Powerbomb, es gab die Elbows am Boden und dann gab es halt eben den Sleeper und dann musste Nick Aldis hier austappen. Ich habe tatsächlich gedacht, es wird ein bisschen geiler. Doch, mich nimmt es ein bisschen emotionaler mit. Aber ansonsten war es, ich finde, auch ein stabiles Match, was man hier so bringen konnte. Und ja, Saladin, wir haben gerade schon hier die Familienzugehörigkeiten angesprochen. Der Moment am Ende, wo dann hier Mickey James und auch Donovan, der Sohn von Nick Aldis, noch mit dabei gewesen ist. Das war schon ein bisschen was fürs Herz, oder?
Wie gesagt, das war ja auch alles in Ordnung. Ich finde, so wie sie es umgesetzt haben, ist das in Ordnung. Ich verstehe den Mehrwert einfach bei Gunther nicht. Ich betrachte es einfach aus der Wrestling-Logik. Aber es heißt ja nicht, dass es schlimm oder schlecht ist. Und der Moment war schön. Für die Familie war es schön. Es war schön, eine richtige WWE-Legende dort zu sehen mit Mickey James. Und auch für den Sohn. Wir können uns da nur freuen. Und auch für Nick Aldis war es sicherlich ein schöner Moment.
Das haben wir ja auch gesehen. Also er war ja bei Christian Fleet, der übrigens da hinten in der ersten Reihe saß.
Ja.
War der im Interview? Und da war er ja super emotional, als er auf den Druck angesprochen worden ist, auf die Vorbereitung, was ihm das bedeutet. Er ist ja mit den Tränen nah gewesen, ne?
Das hätte ich mir halt in den Shows mal gewünscht. Ja, dass man ihn sieht, dass er trainiert. Ja, dieses Storytelling sollte halt vielleicht bei SmackDown mal folgen und nicht beim Podcast irgendwo. Dann wäre ich auch mehr investiert gewesen. Ich habe den jetzt nur als General Manager gesehen. Als alles okay. War alles in Ordnung, aber warum sieht man nicht die Familie mehr involviert dann in der Vorbereitung? Sie macht sich Sorgen, dass er in den Ring steigt. Einfaches Storytelling. Und dann ist man viel mehr investiert auch in diesen Kampf. Also wenn man sich fragt, erfüllt sich jetzt den Traum, weil das der Color Commentary erzählt und bei einem anderen Podcast erwähnt wurde. Das finde ich, das ist faul. Faul von der WWE, ja, ist das so.
Ja. Yeah.
Diese Faulheit stört mich einfach. Wir müssen schon alles wissen und dann gucken wir das uns an. An sich war es so solide gebuckt. Am Ende war es schön. Also niemand kann sagen, oh, das war jetzt ganz ein schlimmer Moment oder Zeitverschwendung. Nee, es war grundsolide erzählt vor in der Show. Aber warum hat man nicht die Vorbereitung anders genutzt? Und dann wäre das andere, dann wäre man noch mehr investiert gewesen.
Ja. Und jetzt ist auch die Frage, wie geht's halt eben für Nick Aldis weiter, Kai? Da ist nämlich der Punkt, dass er jetzt wieder reinstated ist. Also er ist jetzt wieder General Manager. War das jetzt ein One-Hit-Wonder, was wir hier gesehen haben?
Ich hätte gesagt, nach dem, was wir jetzt halt gesehen haben, mit Triple H gibt ihm da seinen Job einfach zurück, ne? Und er kommt zu Oasis raus. Hätte ich gesagt, das ist so ein One-Time-Only-Ding, was man hier gemacht hat. Also dieses, guck mal, wir geben dir das Match. Das ist auch okay. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so super viel Platz für den irgendwo. Da hatten wir auch in der Tür drüber gesprochen. Ist er jetzt irgendwo und weiß ich nicht, macht, wie heißt es, in der Midcard eine Fehde? Ich finde, das passt nicht. Ich finde, er hat auch seine Rolle als GM ganz gut gefunden. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also, ich glaube, wir alle haben in unserer Wrestling-Schauzeit verschiedenste GMs gesehen. Und das ist wirklich von bis. Also, es sind alle, also Teddy Long, alles nur Tag-Team-Matches, Player, Vicky Guerrero, die Hölle auf Erden. Stephanie McMahon, Shane McMahon, der einfach sagt, Leute, es geht ja schon noch alles nur um mich. Also, wir haben alles Mögliche gesehen. Ich finde, du hast gerade als also Authority Figures mit Nick Aldis und Adam Pearce zwei sehr gut besetzte Stellen. Warum das ändern?
Ja, und die Frage ist halt vor allem, braucht man ihn jetzt in der aktiven Position oder muss man eben den Spot, den er einnehmen würde, lieber um jemand anders zu pushen? Das ist ja auch die Frage.
Es gibt halt 10 andere, die den Spot auch haben, den er haben würde, wahrscheinlich in der Midcard.
Ja, und im Main Event außer, halt auch nicht.
Ja, außer er will jetzt nochmal wirklich 10 Jahre investieren, ne? Dann kann er sich da hochkämpfen, aber die WWE ist ziemlich voll gerade.
Ja. Warten wir mal ab. Und damit sind wir dann auch schon auf dem Weg zu dem nächsten Six-Women-Match diesmal. Wir haben auf der einen Seite Fatal Influence, also JC Jane und die amtierenden Women's Tag Team Champions Lainey Reed und Fallon Henley. Auf der anderen Seite haben wir Nikki und Brie Bella sowie Paige. Und ich glaube, das Match, das darf man gar nicht so ganz auseinandernehmen, weil es gab schon sehr früh im Match eine Verletzung. Das war höchstwahrscheinlich bei diesem Brawl draußen, bei dem Cannonball von JC Jane, glaube ich, war es, gegen Brie. Hat sich Brie an der Schulter verletzt, musste dann blöderweise auch noch die Isolationsphase über sich ergehen lassen. Und man hat auch gemerkt, dass am Ende, wo es dann halt mit schnelleren Wechseln hin und her eigentlich gehen sollte, dass da quasi Paige immer wieder einspringen musste, Cover aufbrechen und so weiter und so fort. Match hat sich dadurch sehr, sehr unrund angefühlt, fand ich zumindest. Es wirkte sehr improvisiert phasenweise. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, was ist jetzt damit? Kai, ging dir das auch so oder war das nur mein persönliches Empfinden?
Also ich hatte generell andere Probleme mit dem Match, weil ich habe mir das halt angeschaut und ich ziehe meinen Hut vor Fatal Influence. Ich finde, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, verschiedenste gute Aktionen gezeigt und ich finde, die haben auch die richtigen gewonnen, auch wenn wir das gesagt haben. Es geht im Endeffekt nur darum, am Ende diesen Heel-Turn zu zeigen, natürlich. Aber gerade das Team halt um die Bellas und Paige und jetzt, also unabhängig davon, dass ich sowieso sage, ich mag die Bellas nicht und eine Paige ist auch einfach nicht mehr so gut. Ne? Also jetzt wirklich ganz objektiv, sind diese drei wirklich schlecht in fast jeder Aktion, die sie zeigen. Also selbst sollte man, ich habe das danach extra mal aus Gag gemacht, du kannst ja bei Netflix irgendwie auch Geschwindigkeit erhöhen, so auf 1,5 oder sowas. Dieser Knee-Strike von Nikki Bella, wo dann, ich weiß gar nicht, wer es war, Lainey Reed oder sowas, in den Seilen hing. Und dann gibt's halt diesen Knee-Strike. Der sieht sogar auf 1,5 langsam aus. Und das macht keinen Sinn.
Saladin?
Also ich fand, es hing mit diesem Flying Clothesline von Nikki an, wo ich mir auch dachte, mein Gott, sieht das schlecht aus. Die Verletzung hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass das Match natürlich besser wird. Aber es hat auch nicht, ich weiß nicht, ob es dazu beigetragen hat, dass es schlechter wird. Vielleicht wäre es trotzdem so geblieben auf dem Niveau. Ich finde auch, dass ich bin einfach diese Nostalgie-Geschichten. Nostalgie-Pop über Nostalgie-Pop. Und das ist halt der nächste. Alle drei sind nicht in Ringshape, finde ich. Dann kommt der Charakterpart, wo ich sage, alle drei Charaktere, ob die morgen bei der WWE sind oder nicht, haben überhaupt keinen Mehrwert oder Verlust, egal was. Und auch ihre historische Rolle wird völlig überhöht. Also ich weiß nicht, ob es Michael Cole war oder Wade, wo er meinte, die Bellas haben die Division revolutioniert, irgendwie sowas. Wie so ein Kommentar, wo man sich denkt, wo habt ihr denn, hört doch auf, eure Narrative so zu erfinden.
Das ist ja das, die was Bella, ich in der Preview meinte. Immer so dieses, ja, die haben hier die Frauen-Division so, nee, das stimmt einfach nicht. Also am ehesten noch, ne, weil ich ja auch meinte so, zu der Zeit, wo du auch einfach so Four Horsewomen hattest kurz danach, was wirklich das Frauenwrestling revolutioniert hat, ne, durch auch NXT zum Beispiel, was du da gesehen hast. Ich gebe den noch von mir aus, ne? Ich gebe den noch und sag, ich checke, dass zu einem gewissen Extent AJ Lee und Paige das ein bisschen mit revolutioniert haben, weil sie rausgestochen haben in dieser Divenzeit, gerade auch, ne, Paige mit diesem Look zum Beispiel, gebe ich den. Nur wenn wir jetzt auch sehen, vergleicht AJ Lee damals mit Charlotte, Becky, Sasha Banks, Bayley, was danach gekommen ist, selbst da liegen schon Welten zwischen, aber tut doch nicht immer so, als hätten die irgendwas. So, die Bellas, Scheiße haben die losgetreten. Also, das stimmt einfach. Das ist einfach dieses, wie du sagst, das eigene Narrativ, was du da bedienst. So, das ist einfach gelogen.
Es ist einfach die Unwahrheit. Man kann nicht mal drei Matches, Single-Matches von denen sagen, jeweils von dem einigen. Das sagt doch, finde ich, immer alles. Ich sag das immer gerne, sag mal drei Single-Matches. Sag mir drei Single-Matches von Brie und Ding. Man kann das Stephanie-Ding sagen und dann.
Das wäre auch das Einzige, was mir eingefallen ist.
Ja, ja, und das sagt doch schon sehr vieles, finde ich. Und die Divas Generation war die schlimmste Ära. Schlimmste Ära. Weil da haben sie so getan, als könnten die performen, konnten aber gar nicht performen. In den Attitude und danach war ja der Fokus gar nicht auf Female Wrestling. Aber da gab es so eine kurze Phase und dann tun die so, als wären das die Revolutionäre gewesen. Die waren das nicht. Das waren Total Divas, das war diese Show, wo Daniel Bryan und John Cena waren. Und ich finde einfach, dass das, ich sehe keinen Mehrwert von denen. Kein, das ist einfach Nostalgie-Pop über Nostalgie-Pop. Ich fand schön, dass Ding gewonnen hat, Fatal Influence. Weil im Endeffekt, die haben ja das dann gesagt, out with the old, ja. Ist ja so, das sind doch Welten zwischen denen und denen. Und was soll das? Wer will die doch sehen? Ich will die Zahlen sehen, der mir das sagt, der will die sehen. Niemand.
Lass ich das mal so stehen. Lass ich das mal
und
so
auch
stehen.
Historisch auch nicht. Auch damals wollte die niemand sehen.
Doch,
das war auch damals nicht.
Ach, die haben halt schon eine große Gefolgschaft und sowas. Das ist halt so das Kuriose. Ich kann es halt auch nicht verstehen. Ich war nie ein Bellas-Fan, sage ich jetzt hier an der Stelle ganz doll. Aber es gibt offensichtlich Menschen, die wirklich Fans von den Bellas gewesen sind.
Ja, einfach weil die Stockholm-Syndrom haben von der damaligen Zeit.
Vielleicht fanden die, ich glaube, die natürlich zählt da auch die Attraktivität dieser Mädchen.
Aber es sind ja auch gerade auch Frauen und Mädchen. Tatsächlich gehören auch
niemand, dazu. Wer die als Vorbilder nimmt. Der hat vom Female Wrestling nichts zu tun. Der hat mit Female Wrestling nichts am Hut. Ja?
Na, wir wechseln mal wieder das Thema hier, bevor wir uns hier in Rage
gehen. Kurz, den Turn sollten wir vielleicht schon noch erwähnen. Ja, es gab ja schon einen Heel-Turn noch.
Und auch die Siegerin hier, ne, da gab es ja am Ende noch ein bisschen Durcheinander, dass es dann den Rolling Encore gegeben hat. Und dann ist die Sache hier gelaufen, sozusagen. Ne, die Fatal Influence gewinnen hier, das ist auch genau richtig und das ist auch die einzige Maßnahme. Und das Match an sich war ziemlich holprig und grauenvoll.
Ja.
Und dann gab es ja halt eben noch den Turn am Ende. Auch da standen dann eben die Bellas und Paige noch im Ring und haben gejubelt. Und dann, ach nein, dann haut Nikki Bella hier eine Paige um. Und Brie konnte, glaube ich, genau einmal zutreten. Ansonsten stand sie nur dabei und hat böse geguckt. Und ich bin gespannt, wie lange ihre Schulter dann jetzt erstmal ausheilen muss. Weil ich glaube, das wird uns ja eine Nikki Bella gegen Paige-Fehde im Jahr 2026 einbringen.
Es ist doch auch ein Indikator, dass die Arme, also vielleicht sollte sie halt auch nicht mehr im Ring stehen. Sie kann ja als Managerin in dieser Fehde auch teilnehmen oder wie auch immer. Da wird man schon Lösungen finden, wenn man möchte, die WWE. Nur dieser Heel-Turn kam natürlich jetzt wie angekündigt. Jeder hat ihn erwartet irgendwo. Ich weiß nicht, wo das jetzt hingeht, aber es interessiert, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenige, habe ich das Gefühl.
Das ist halt das, was ich befürchtet habe, was wir jetzt möglicherweise bekommen werden. Ich bin da auch nicht scharf drauf. Ich wünsche Brie Bella trotzdem gute Besserung, weil das ist natürlich nicht
cool,
wenn man sich in die Schulter zerschießt. Aber nein, es ist 2026, sollten andere Performerinnen im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube auch, dass jetzt Fatal Influence sehr wenig davon profitiert haben, dass sie hier mit den Bellas und mit Paige gearbeitet haben an der Stelle.
So, auch die werden das weiter. die werden das in ihrer Hall of Fame-Rede erwähnen, dass sie gegen die im Ring standen.
Vielleicht. Kai, wolltest du noch was sagen?
Manchmal ist es doch auch einfach, um zu sagen, ja, ich war im TV. Also, dann hat es halt eine Fehde, ne?
Ja.
Dann kannst du auch, also, er ist immer noch besser als alles, was man mit Julia, Jordynne Grace und Blake Monroe macht.
Jo, wo ist eigentlich Jordynne Grace?
Smackdown.
Ja, das ist aber nicht oft. Wir machen weiter. Es gab erstmal die nächste Promo, diesmal dazu Street Fighter, wo ja auch der Kollege Roman Reigns mitspielt. Und dann habe ich mich erstmal gefreut, weil ich mochte diese Art und Weise, wie man dann plötzlich das WWE-Roster mit dem Street Fighter-Menü quasi kombiniert hat. Fand ich erstmal cool. Fand ich so, ach guck mal, das ist ja nett gemacht und das ist ja ein schöner Crossover. Und Kai, dann habe ich den neuen überarbeiteten Geil-Helm von Cody gesehen, der hier American Nightmare Street Fighter-mäßig aufgetreten ist, mit den Haaren, die oben rausgeguckt haben.
Ja.
Und da dachte ich mir, Mann ey, ich habe gedacht, dieser Helm wäre schon vorher hässlich gewesen, aber er ist noch viel hässlicher.
Das stimmt. Und das ist auch immer noch einfach ein Tacken zu groß.
Ja.
Also so einen riesigen Kopf hat. Also wie man damals bei GTA, wo man diesen riesen Kopf-Cheat machen konnte. Ungefähr so sieht's aus. Ja, also war halt Werbung, ne? Ist okay.
Ich musste gerade an Lord Helmchen denken, weißt du, aus Spaceballs. Es hat irgendwie so ein bisschen was davon. Ja, Cody Rhodes gegen CM Punk. Große, also erstmal lange Auftritte von beiden natürlich. Kein Wunder, ne, das gehört ja so ein bisschen dazu. Bei Punk haben wir wie schon bei WrestleMania, aus den Katakomben mitbegleitet und hat hier die Farben der Minnesota North Stars getragen. Und eigentlich ein relativ klassisches Wrestling-Match, zumindest im Ansatz, weil wir hier sehr viel Körperteile bearbeiten gesehen haben, Saladin. Also bei Cody war es dann am Anfang schon sehr früh der Arm, der angeschlagen gewesen ist, nach dem Kick vom CM Punk. Und bei CM Punk war es dann später das Knie, was Probleme gemacht hat. Der Einstieg war ein bisschen langsam und ich glaube, dass ich den besser fand als Kai. Wie ging's dir hier?
Nee, ich fand den ähnlich schwach. Also ich habe da schon WrestleMania-Flashback Randy gegen Cody gehabt. Das war ja auch so zwischendurch, war es extrem langsam. Und die Crowd war sehr ruhig. Dieser Helm sah scheiße aus, oder sieht scheiße aus. Und irgendwo, ne, das ist leider so, wenn die Crowd ruhig ist, wenn dann das Match auch noch sehr langsam ist, auf einmal, und ich habe an die Preview gedacht, das Match wird top. Dann sind die Erwartungen schon leicht runtergegangen, ja, schon, das war schon leichte Ernüchterung. Und ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eine Ansage war von denen, ob der Fokus auf dem Main Event sein oder dass es eben das war, was sie erzählen wollten heute. Ich fand die Anfang-Moves, die Holds, alles sehr langsam, sehr trabig und unschön. Ja, anstrengend.
Kai, wie geht's dir, wenn der Papa im Ring steht? Da muss man doch eigentlich zufrieden sein.
Ich finde, du hast ja gemerkt, dass hier zwei richtige Wrestling-Nerds halt ein Match machen wollen, ne? Sehr methodisch, ne, viele Holes, es wird sich auch so ein bisschen ausgekontert. Dann, wie gesagt, wird entsprechend der Arm die Schulter bearbeitet, wenn man damit das Knie bearbeitet. Finisher sollen durchgehen, werden auch abgeblockt. Das Problem ist, muss man einfach ganz klar sagen, es war trotzdem teilweise langweilig. Und also das ist halt so kleine, also deswegen ist ja, das ist ja immer dieser Gag, so ja, Körperteil bearbeiten, oh, du magst es, oh, ich mag es nicht. Ne? Also, der ewige Gag von uns beiden hier. Aber auch das gibt's doch in gut und das gibt's in schlecht. Und also es würde mich jetzt stark wundern, wenn du sagst, das haben die hier aber gut gemacht. Weil ich finde auch trotzdem, die hatten auch nicht die geilste Chemie zusammen, die beiden.
Wir hatten keine gute Chemie.
Nee, also die beste Chemie sind nicht. Ich fand die Geschichte trotzdem nicht verkehrt, weil man dadurch natürlich so ein.
Das war nicht meine Frage. Meine so Frage Balance. War das gut gemacht oder nicht? Und nicht war die Geschichte gut, sondern war dieses Körperteile bearbeiten von denen gut? Und ich fand, das war es nicht. Also von den Aktionen, die du siehst, und nicht macht das Sinn, was die gemacht haben, sondern sah das gut aus? Und das, ich finde nein. Deswegen, das war meine Frage an dich.
Von wegen, was Sinn gemacht hat, da kommen wir gleich noch auf den Diving Elbow noch draußen zu sprechen. Der hat, und auf den Moonsault, die hat beide gar keinen Sinn ergeben haben an der Stelle. Ich finde jetzt nicht, dass es so schlecht gewesen ist, wie ihr es sagt. Es war natürlich ein methodisches Match, es war ein langsames Match. Ich finde, dass man es trotzdem auf beiden Seiten nicht konsequent durcherzählt hat. Das war so ein bisschen mein Problem an der Stelle. Dass man trotzdem immer wieder die Aktionen gezeigt hat, für die man dann eben den Arm und das Bein brauchte. Und das ist dann sowas, was mich geärgert hat. Ich finde, dass ein Punk die Knieverletzung zumindest über Teile besser verkauft hat als ein Cody. Cody wirkte extrem planlos teilweise, was er denn überhaupt mit den Knien von Punk anfangen sollte. An einigen Stellen, wo er so ein bisschen am, jetzt hau ich mal mit dem Knie da drauf. Was ich da wiederum ganz mochte, was so ein bisschen diese Härte und Verzweiflung von Cody darstellen sollte, weil er so, dass er zwischendurch dann auch einfach mal so ein Headbutt zum Beispiel aufs Knie gegeben hat. Das fand ich dann ganz witzig, ne? Aber gerade Cody, finde ich, hat das hier nicht so gut verkauft, wie er es eigentlich könnte. Und, also, kleine Callbacks, die ich dann sehr mochte zum Beispiel, die wollte ich dir noch nur ganz kurz angemerkt haben, dass Punk zum Beispiel als er da am Rumhumpeln war und Cody hat ihn von hinten ans Knie getreten. Das war der Mr. Perfect Bump, den er genommen hat. Auch das ist so ein schöner SummerSlam Callback, wo er diesen Flip nach hinten genommen hat. Das fand ich so ganz nett. Aber mein Problem war hier eben, dass die dieses Methodische halt nicht durcherzählt haben, sondern am Ende dann doch auch immer gedacht haben, so, oh, wir beißen uns hier durch, wir müssen jetzt trotzdem die krassen Sachen machen. Ne? Ich muss den Supercutter zeigen und der Punk muss den Moonsault zeigen, der überall hingegangen ist, nur nicht auf den Gegner irgendwo.
Das war super dumm übrigens, weil es auch einfach extrem gefährlich ist, ne? Ja, also, ja, ja. Also nicht mal für Punk, sondern stell mal vor, deine Knie treffen einfach seinen Kopf. Also so, sag mal, lass es doch einfach sein.
Ja. Und da war so ein paar Aktionen dabei, die halt oft gewesen sind. Auch dieser Konter von Punk gegen den Cody, gegen den Disaster Kick, oder ich glaube, es war Disaster Kick, ne? Mit dem Boot, wo Punk auch vom Timing her nicht gut gestanden ist und quasi einfach Cody in ein sehr lange ausgestrecktes Bein gelaufen ist. Das hat nicht gepasst. Und dieser Dive am Ende ergibt halt gar keinen Sinn, muss ich auch dazu sagen. Also dieser Elbow Drop nach draußen haben wir schon bei WrestleMania gesehen. Und jetzt hat es eben nicht hingehauen, aber es ergibt eben keinen Sinn für mich, dass wenn du ein kaputtes Knie hast, dann springst du noch vom obersten Seil durch den Tisch, weil das gerade die einzige Chance ist, die du hast. Hat mich gestört. Aber
also mit der Logik darfst du ja niemals irgendein Jeff Hardy Match gucken.
Ich glaube auch, dass mal viele Jeff Hardy Matches besser gewesen wären, wenn man da ein bisschen mehr drüber nachgedacht hätte.
Wir sollten mal eins reviewen vielleicht, aber vielleicht zurück zu dem tollen Match hier, weil wir schon abschweifen. Es war sehr langatmig einfach. Und es gab dann die Finish-Sequenz, diesen Elbow nach außen. Ich fand, es sah ein bisschen unglücklich aus, auch wie er ist mit dem Bein da gelandet.
Vielleicht war das auch, also ich glaube, so nimmst du den Bump halt auf jeden Fall auch viel einfacher, als wenn du halt einen normalen Elbow springst, weil dann knallst du halt immer mit der Hüfte gegen die Kante vom Tisch. Und ich stelle mir wenige Sachen beschissener vor als das. Deswegen würde ich auch lieber dann mit dem Bein drauf landen. Kannst du dir auch nochmal mehr erzählen? Oh, du bist halt, also dann sieht's auch der letzte Idiot. Bein, Beinauer, Bein, Tisch, gleich schlecht. Ne? Also ich glaube, wenn ich schon durch den Tisch gehen muss, würde ich dann auch so springen, als zu sagen, ich fange jetzt die Kante mit meiner Hüfte.
Ja. Also ich, für mich hat es hier so ein bisschen gewirkt, als wollte man auf Teufel komm raus eben so ein episches Match erzählen. Ne? Wie man das vielleicht auch bei Punk gegen Roman Reigns, wo es funktioniert hat, gehabt hat. Und hier hat, ich glaube, hier hat ein bisschen Chemie gefehlt, hier hat auch ein bisschen Selling gefehlt.
Auch übermotiviert. Die wollten zu viel machen, zu viel erzählen, sowas ganz Großes, Epic. Aber leiten sie sich auch klassisch einfach mal, es war eine sehr langsame Art von Storytelling.
Ja.
Dann dieses Methodische ist halt auch immer eine Frage, ne? Wenn du schon, weil die planen ja da nicht ein 15-Minuten-Match, die gehen ja davon aus, dass es locker 20 wird erstmal. Und das musst du halt mal abwägen, ne? Und es sind ja beide erfahrene Performer. Also man hat da vielleicht auch mehr Hoffnung. Dann gab es noch diesen Run-In oder von Randy, ja. Über den wir, ich fand, der war von der Kamera gut eingefangen. Der sah geil aus. Warum er jetzt zurückgekommen ist, weiß ich nicht. Ja,
weil
ist ja so.
Weil er bei WrestleMania verloren hat und wütend ist.
Also macht man jetzt eine Dreierfehde daraus oder wird jetzt die Fehde mit Cody weitergehen?
Ich denke mal, dass...
Und Sammy geht auch gegen CM Punk?
Wir hatten es ja auch in der Preview gesagt, das wird nicht das letzte Mal sein, dass Cody und Punk aufeinandertreffen, aber man wird das sich dann eher aufsparen für Sachen wie Rumble, Mania oder sowas. Vielleicht auch für eine Series, keine Ahnung. Aber es macht dann hier eben Sinn, weil du hast morgen einen neuen Namen Contender, kannst Cody so rausnehmen, der dann erstmal von Randy bearbeitet wird. Die beiden können fäden. Du kannst diese Fäde damit unterbrechen. Also es ist ja das Logischste eigentlich, so wie du es jetzt machst.
Ich finde, man hätte auch ohne, wenn der Number One Contender ist, dann muss der Champion mit dem Number One Contender fäden. Dann kann der andere wenig machen und dann macht man ein Triple Threat, wenn es zur Not noch sein muss. Sammy hat ja Cody besiegt. Ja. Deswegen muss er auch nicht Triple Threat rein, weiß ich meine. Ja, ich weiß, Cody muss wieder, aber ich fand über die Randy-Cody-Fehde, die war jetzt kein Highlight Anfang des Jahres. Nee,
also danach kannst du ja, danach darfst du ja nicht gehen, ob das jetzt ein Highlight war oder nicht. Nur, im Endeffekt kannst du euch wieder erzählen,
Cody und er hat ihn doch liegen lassen. Er war noch on top. Bei WrestleMania stand Randy am Ende oben. Ja. Also muss er ihn doch jetzt nicht wieder angreifen.
Ja, aber es ist ja Randy Orton. Also sagt so, ich komme halt raus und sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir, ne? So, also, das ist ja.
Dann verpasst doch beiden, oder? Er hat ihn doch das letzte Bild, was wir gesehen haben, war doch, er stand on top. Cody muss sich doch an ihn rächen.
Aber Cody ist ja ein Face, der rächt sich ja nicht.
Er hat doch eine draufbekommen.
Wie viele Faces haben schon eine draufbekommen und haben gesagt, ich bin der Größere, ich mach nix. Also, ne?
Ja. Aber ja, also es war ein guter, der Run-In war nice, der war gut gefilmt und dann kam die Finish-Sequenz.
Ja, dann war es das ja im Endeffekt ja auch schon. Gab es noch ein GTS?
Also Charles Robinson noch, der Elbow.
Ja, das war davor.
Ja, das war davor noch, ja, den noch.
Ja. Ja. Deswegen, da gab es ja dann den Crossroads,
der Elbow,
hat rausgefallen und dadurch hat es ja dann dieses Fenster gegeben, genau. Und ich will ganz kurz noch auf Randy Orton reinsprechen, weil er war ja auch wieder der coole Randy Orton. Ne? Das war nicht der richtig böse, sondern er hat ja noch, er hat ja den Augenzwinkerer noch in die Kamera gegeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo man darauf hinaus will und was das bringt. Auf jeden Fall hier, ja, wie gesagt, ich fand das Match nicht, glaube ich, nicht so schlecht wie manch anderer. Aber ich kann auch verstehen, weshalb man dieses Match schlecht finden kann, weil es war natürlich sehr, wir haben es schon gesagt, überambitioniert, übermotiviert. Es war von allem ein bisschen zu viel. Es war zu viel Körperteile bearbeiten, es war zu viel Finisher, es war zu viele, wir müssen ans Limit gehen, dann noch der Run-In am Ende. Es ist viel, worüber man sprechen kann, aber es wirkte überladen und auf eine nicht absolut 100% homogene Art und Weise. Ich glaube, das kann man hier auf jeden Fall kritisieren und ich glaube auch nicht, dass der Kampf unbedingt an die 30 Minuten kratzen muss. Das kommt auch noch dazu.
Das ist auch das Problem dabei. Also weil, und auch da natürlich, man hat ja auch seine Erwartungen gehabt. Also würden wir jetzt einfach sagen, uns ist das Match komplett egal, dann, also man ist jetzt ja hier kritischer als bei, was weiß ich, Nick Aldis gegen Gunther oder sowas. Ne? Also, weil hier hast du nochmal andere Erwartungen dran an dieses große Match. Und mein Problem ist eben auch, das wollte ich vorhin noch gesagt haben, du versuchst halt hier ein Match zu erzählen, was auf einer großen Story basiert. Du hast aber keine große Story. Das hatten wir auch in der Preview kritisiert.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Sprich so aus.
Ja, also du machst ja irgendwie einen auf großes Finale und diese emotional aufgeladene Geschichte, die hatten wir aber nicht. Also, ja, wir sind eigentlich Freunde, aber sind wir keine Freunde? Und warum sind wir Freunde? Und übrigens, Freunde sein. Und also, es ist ja so alles, da ist ja nichts drin. Also, Punk und Roman hat ja trotzdem mehr Fleisch. als das hier. Und dann fühlt sich ja auch so ein 30-Minuten-Banger ganz anders an, als hier eben.
Vor allem Michael Cole meinte, das fand ich auch eine interessante Aussage, Cody has to beat him. Ich dachte, okay, sind wir jetzt bei Night 2 schon? Warum sagt er das jetzt? Und wenn man zusammenfasst, die Fehde war schwach, jetzt war das Match auch schwach.
Ich fand das Match nicht schwach. Ich fand es halt ein bisschen underwhelming, weil ich glaube, die beiden können es besser, aber irgendwie hat's nicht. Ja, also ich gehe auch damit, dass die beiden keine gute Chemie miteinander haben.
Also ich finde auch schwach ist zu viel, also da bin ich auch bei dir. Aber es war halt enttäuschend.
Nicht abgeliefert. Ja, nicht abgeliefert, genau den Erwartungen entsprechend. Also ich habe bei Nikki Bella keine Erwartungen, aber bei den zwei habe ich ja schon Erwartungen. Und hat dich delivered? In beiden Fällen nicht. Weder die Fehde noch das Match jetzt.
So, auf jeden Fall haben wir erstmal weiterhin den guten CM Punk hier als Undisputed WWE Champion, um das Match hier mal abzuschließen. Auch da seid ihr natürlich da draußen herzlich eingeladen. Schreibt eure Kommentare, eure Meinungen, entweder bei uns im Discord, da wird schon im Spoiler-Kanal fröhlich diskutiert, oder natürlich auch, wenn ihr bei YouTube oder auch bei Spotify seid, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Da bin ich mal gespannt drauf, was gerade auch bei solchen, ihr merkt ja, wir sind uns ja selber nicht 100% einig hier an der Stelle. Schreibt uns ja gerne mal, was euer Eindruck hier gewesen ist. Weil ich habe auch gerade gesehen, also bei Cage Match hat aktuell das Match hier noch eine gute 6,78 von 10. Also schon ist nicht absolut geil, aber halt ist auch nicht absolut katastrophal.
Aber das wäre auch
es war ja kein
Match gegeben hätte, ne? Also genau das so. Ja, das ist so eine 6 von 10. Aber ich dachte, ich krieg eine 8 von 10.
Und
das
es ist keine. Ja.
Bin ich ein bisschen enttäuscht.
Es ist ja keine Katastrophe in dem Sinne. Nur wir haben einfach, die Erwartungen wurden nicht delivered. Das muss man schon sagen. Dann ist halt, man kann auch 6 geben. Ich wäre eher bei 5, 6, aber es ist nicht mehr. Also es ist wirklich nicht mehr.
Okay. So, und dann sind wir hier beim Main Event angekommen. Hell in a Cell Match, Brock Lesnar begleitet von Paul Heyman gegen Ober Femi. Wir haben schon gesagt, es wird eine große Schlacht werden. Wir erwarten uns da viel. Zumindest haben wir diesmal ein etwas längeres Match der beiden bekommen mit knapp 12 Minuten. Und aber nicht ganz die Abbruchparty, die wir uns erwartet hätten, Kai, oder? Also wir haben ja gesagt, es geht raus und dann dies und das. Wir haben einen kaputten Tisch gesehen, wir haben ein paar Stühle gesehen. Wir haben am Ende wurde der Ring ein bisschen aufgerissen. Aber die komplette Abrissparty, wie wir es auch schon mal bei Brock Lesnar gesehen haben, mit dem Gabelstapler und keine Ahnung was, die hatten wir hier nicht.
Das stimmt. Also wir hatten ja halt spekuliert, geht's raus, sie können ja easy durch die Wand durchbrechen. Das haben wir nicht bekommen. Und es war natürlich auch trotzdem mit 11 Minuten kein langes Match. Für Brock Lesnar ist es quasi Überstunden, muss man ja ganz klar sagen, wenn man sich die Zeit anguckt. Hier bin ich aber trotzdem dabei, dass ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Okay, Käfig ging nicht kaputt, aber das war so ein bisschen dieses, das würde ich mir wünschen. Und sogar einen kleinen Tacken mehr mit diesem, wir reißen jetzt hier nochmal den Ring auf und auf einmal zeigt Brock Lesnar einen Tombstone. Und auch diesen, was wäre... Da hat die Kamera übrigens ein bisschen verkackt. Er hat ja diesen Kip-Up gemacht nach dem Fall from Grace. Quasi, was ja Universal Meme geworden ist in diesem Undertaker-Match. Und dann Ober Femi weggetreten. Also, ich hatte hier wirklich eine gute Zeit mit. Und es war absolut kein Wrestling-Match. Es war Moves spammen und mit Waffen zuhauen. Das habe ich aber auch erwartet. Und dann natürlich gibt's Finisher Overkill und auf einmal kommt irgendwie ein Ober Femi aus 3 F5s und ein Tombstone auf einen Exposed Ring raus. Ja, ist geil, habe ich Bock drauf. Also muss man mögen, kann man auch blöd finden, weil auch das macht psychologisch keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, ah, der Punk, der springt jetzt aber noch den Elbow, warum macht er das überhaupt? Das Match hat aber auch, glaube ich, keinen Anspruch an Wrestling-Logik, sondern das soll einfach eine Schlacht sein mit zwei riesigen Fleischbergen, die sich Bomben um die Ohren kloppen. Das haben wir hier bekommen. Hätte man noch ein bisschen mehr erzählen können auf Charakterebene? Ja. Erwarte ich das bei einem Brock Lesnar Match? Nein. Erwarte ich es beim vielleicht letzten Brock Lesnar Match? Hätte ich mir gewünscht, haben wir dann dafür aber so ein bisschen nach dem Match bekommen. Deswegen, ich gehe hier aus dem Match sehr versöhnlich raus und ich fand es auch sehr gut, dass das hier das Main Event war und nicht Punk gegen Cody.
Mhm. Da gehe ich mit. Saladin, willst du erstmal noch was sagen? Ich habe ein ganz großes Problem mit dem Match und ich habe zwar ein bisschen Angst, dass du es jetzt aufgreifst, aber ich überlasse dir trotzdem erstmal das Wort.
Also ich fand, kurz vielleicht nur, dann erwähne ich nur die German Suplexes, das No-Selling Und vielleicht auch, dass beide, also Obafemi, als er rauskam, sah er irgendwie seine Augen, er sah irgendwie nervös aus, und auch Brock sah etwas emotionaler aus als sonst, als er da lief. Und
die Brock, glaube ich, gar nichts mehr.
Weil er jetzt am Ende wieder die Sachen, ja. Ich muss sagen, zu dem Match an sich, das hat schon das gebracht, was es war. Es hätte zwar auch in einem normalen Steel Cage sein können, oder es hätte auch ein ganz normales Match sein können.
Da, genau.
Es hatte, der Hell in the Cell hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Das ist das Problem. Das ist das ganz große Problem daran. Du machst einen Hell in a Cell Match und im Endeffekt ist die Stipulation total egal. Die haben kein bisschen was mit dem Käfig gearbeitet. Da gießt ein, zwei Mal in den Käfig, aber kein bisschen mehr. Wozu hast du denn diese blöden Käfig drumherum, wenn du den nicht wenigstens ein bisschen einsetzt? Oder wenn du, wie es die Stipulation eigentlich hergibt, ein bisschen über die normale Härte eines No-Holds-Barred, eines No-DQ-Matches hinausgehst. Das hat mich so genervt. Wir haben hier diesen Aufbau, wo die beiden sich zerstören wollen, und im Endeffekt ist es halt Move-Gespamme und dann eben, ja, da geht mal einer durch den Tisch, ohne Tease wohlgemerkt. Einfach nur, ich baue den Tisch auf, ich schmeiß dich durch. Zack, bumm, Tisch weg. Okay, fertig. Gar nichts. Keinerlei Impuls, diese Stipulation vernünftig einzusetzen. Da wurde noch nicht mal jemand im Gesicht in den Scheißkäfig gedrückt. Wozu? Wozu? Also einfach nur, um die Stipulation zu verkaufen, dass man sagen kann, ich war dabei? Sorry, das war mir viel zu wenig.
Ich finde, was ich mich am Ende beim Finish gewundert hat, beim Fall von Grace, sollte der auf diese Holzplatte drauf? Oder sollte der an den Ring daneben
oder,
drauf? Weil
oder hat Brock Lesnar gesagt, schmeiß mich auf jeden Fall nicht aufs Holz, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, aber Brock, gesagt. Weil Lesnar hat aber so nach rechts geguckt. Ja, ich habe mir gedacht, hä? Ja. Ich glaube, er wollte er vielleicht doch auf diese Holzplatte drauf. Das wäre ja auch so ein Finish gewesen, das Ende.
Ja.
Aber also ich war mir nicht sicher, weil er beim Ausführen, ich habe es mir nochmal angeguckt, man muss sagen, Obafemi wirkt sehr sauber. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Also wenn die Powerbomben, Lesnar landet ja fast schon gemütlich dahin.
Der hat ja auch sehr, sehr ihn, vorsichtig
er,
durchgeführt.
Er
sehr
legt vorsichtig. Ihn dahin. Ja, das sollte man vielleicht auch bei Brock. Und es war sauber geworkt erstmal. Es war in dem Sinne natürlich, es waren ein paar Moves über Moves, wurde schön zusammengefasst. Und dann das Finish, also ich war mir nicht sicher mit dem Holz. Es war mal wieder nett, ein bisschen Holz zu sehen. Ich weiß gar nicht, durch den Hell in the Cell, dass das Publikum sieht es ja nicht so, wie wir das dann sehen. Die haben ja nicht alle im Cage eine Kamera. Man sieht es zwar, aber nicht so im Detail.
Ja.
Aber
gut, du siehst ja schon, ist nicht mehr blau, ne? Also.
Ja, aber
ist immer noch der Käfig vor dir. Hat auch keine richtige Rolle gespielt. Dann gab es halt diesen Tombstone da drauf, der keine Rolle gespielt hat, der einfach nur so als Moment wieder mal da gewesen ist. Wir bauen das hier ein. Ich fand das total enttäuschend. Also ich fand das wirklich als Hell in a Cell Match, fand ich das nicht gut. Das war ein solides No-Holds-Barred-Match, wenn es hochkommt. Aber als Hell in a Cell Match war das für mich nichts wunderbar Besonderes. Für mich hat da in vielen Aktionen eine gewisse Härte, eine gewisse Dreckigkeit gefehlt, die ich mir von dem Hell in a Cell Match erwarte. Die will ich da sehen. Schaut euch an, was wir da für Schlachten gehabt haben. Welche Schlachten auch Brock Lesnar in der Vergangenheit schon geschlagen hat in so einem Hell in a Cell. Hatten wir da nicht. Dann, ich habe es auch am Ende so gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob Brock Lesnar einfach keinen Bock drauf gehabt hat, die Aktion auf die Boards zu nehmen. Aber die haben im Endeffekt auch keine Rolle gespielt. Es hat nichts, hat eine Bedeutung gehabt hier in dem Match. Klar hat dann am Ende Obafemi nach dem Fall from Grace gewonnen. Ne, wie zu erwarten gewesen ist, und dann war das auch okay, aber es war halt eben nichts, was ich von einem Hell in a Cell Match erwarte, sondern es war einfach ein weichgespültes Ding, was man hier in dem Main Event präsentiert hat, aber es hat nichts mit der Härte und Brutalität zu tun gehabt, die wir hier schon gehabt haben. Und hier hat
vor allem
im Gegensatz zu Cody und Punk hat man hier diese Erwartung geschürt, dass es hart wird und dass irgendwas Großes passieren wird. Und es ist nichts passiert. Nix. Einfach, das war einfach, wie viele tausend Suplexes hat Brock Lesnar schon in Obafemi schon verpasst? Zigfach. Wir haben schon die vielen F5s gesehen. Auch das hat man schon gehabt. Wir haben die Powerbombs und Fall from Grace gesehen. Hier war nichts Neues. Nichts Neues.
Du hast keinen Tombstone auf Exposed Ring gesehen.
Was?
Vor allem.
Keinen Tombstone auf Exposed Ring gesehen.
Ja, und das war das Einzige, was aber im Endeffekt auch keine Rolle gespielt hat. Das war nur ein
Moment.
Du
kannst doch nicht sagen, dass du nichts Neues gesehen hast.
Weil Brock irgendwie seinen inneren Undertaker channeln wollte.
Ich würde nochmal den, ja, sagt.
Aber da kannst du ja nicht sagen, dass du nichts Neues gesehen hast, wenn es so eine neue Sache gab. Also es stimmt ja einfach nicht.
Überspitzt formuliert.
Es gab einen neuen Move, aber was mich bei der Preview haben wir es ja gesagt, also Obafemi war doch total aggressiv, als er noch im Hell in the Cell Raw war. Er hat die Polizisten angegriffen. Also es sollte eigentlich eine richtige Schlacht geben von Anfang an. Man hat dann am Anfang, hat ja Paul Heyman das Mikro genommen und hat Lesnar zum Babyface gemacht, weil er ihn als Minnesota angekündigt hat. Und ich finde, danach war das einfach nur noch so ein Gebrawl hin und her und dann die Finish-Sequenz. Die Aggressivität, die er noch am Montag hingelegt hat, so war sie nicht zu erkennen.
Wie gesagt, ich habe ein Problem damit, wenn du ein Hell in a Cell ankündigst und im Endeffekt nutzt du halt die Stipulation nicht. Das haben wir auch schon bei Cage-Matches gehabt, wo der Cage keine Rolle gespielt hat. Oder andere Geschichten. Das musst du anders verkaufen. Und ja, ne, von mir aus dann ist es die eine Aktion, die ich noch nicht gesehen habe, mit der Aktion auf die Bretter. Aber es ist für mich nicht genug. Als Tiebreaker, den wir hier in der ganzen Geschichte haben. Das ist nicht genug für das, was man vorher erzählt hat. Wenn du Abriss versprichst, dann mach Abriss und mach nicht, weiß ich nicht, Trödeltrupp.
Ich fand's nice.
Ja, es war halt ein Move-Gespamme, ein hirnloses Move-Gespamme, wie wir es halt schon oft gehabt haben. Ich fand's auch nicht langweilig oder so, aber ich fand's, wenn man, das ist so ein Match, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr ärgert's mich, weil man hier eine riesen Chance vertan hat, wirklich was, ein großes Match nochmal zu präsentieren, auch als Main Event vom SummerSlam. Und das war optisch groß, von den Charakteren her groß, von der Umsetzung her, war es leider maximal Durchschnitt. Ja. Und das ist jetzt mein Punkt hier. Und dann am Ende, dann kommen wir darüber zu sprechen, also Obafemi gewinnt dann hier eben nach dem Fall from Grace. Und dann feiert er ein bisschen, Brock ist schon draußen, geht dann aber wieder in den Ring zurück, schnappt sich dann das Mikro, ordert auch einen Obafemi wieder zurück, ne, Oba, come back here und so, Oba war schon auf dem Weg raus und hat dann eben gesagt, nach der Umarmung auf dem Handshake, hat er ihn ja dann als die Zukunft von WWE bezeichnet, the future of WWE und sich selber auch, ne, this is the past, this is the future. Und viel mehr Fackelübergabe geht nicht, oder Saladin?
Absolut, willst du noch das sagen, was er davor gesagt hat? Hello Minnesota und danach. Hello Minnesota and everybody in the world who watches this shit. Kann man ja auch mal nochmal so zitieren. War nicht ganz, ja, es war die Fackelübergabe. Mich hat's gewundert, dass er nicht the next big thing gesagt hat. Das hätte auch noch gepasst. Aber im Endeffekt weiß ich aber bei ihm halt nicht, ob das jetzt wirklich das Ende war oder nicht bei ihm. Das ist schwierig nach der WrestleMania-Kiste. Auch Triple H hat sich jetzt wieder sehr zurückhaltend geäußert bei der Postshow. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, dass da auch im Endeffekt Brock Lesnar, das wäre ein schöner Abschluss. Ist eine Karriere, die ich von Anfang bis Ende wirklich begleitet habe, auch die UFC-Karriere. Ich habe ja das Buch damals bei WrestleMania, wo wir die Review gemacht haben, auch empfohlen. Das kam vor dem zweiten Run, sehr interessant. Und der Fokus sollte jetzt eigentlich auch auf Obafemi sein. Obafemi hat ihn 2-1 besiegt. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Brock Lesnar-Charakter wollt, ob der noch was geben kann. Natürlich kann der beim Rumble zurückkommen, kann Nostalgie-Pop haben. Ist alles möglich, kann man immer wieder machen. Oder sagt ihr auch, das war's jetzt, es reicht langsam.
Kai, wie geht's
dir? Das ist okay, das ist ein passendes Ende.
Also ein passendes Ende ist es auf jeden Fall. Wir hatten aber auch ein sehr passendes Ende bei Ric Flair. Und wir hatten auch passende Enden bei einem Undertaker. Mehrere. Also...
Wrestling. Auch mehrere bei Ric Flair, vor 10, 20 Jahren schon.
Zu viele. Aber nicht so viele passende wie das erste. Also, im Endeffekt, Wrestling ist Wrestling, sag niemals nie. Ich fände, das wäre hier ein vernünftiger Abschluss. Gerade auch mit dieser Fackelübergabe für ein Obafemi und was halt wirklich irre ist, was man echt nicht vergessen darf, der ist halt 28, ne? Also, der ist verdammt jung und hat jetzt den biggest Rub bekommen, den man eigentlich bekommen kann. Dass da halt Brock Lesnar sagt, ey, Leute, der is it. Und jetzt werden wir dann höchstwahrscheinlich einfach so richtig mediocre Booking bekommen und dann so, weiß ich auch nicht, wo das hingeht. Aber nee, jetzt mal Pessimismus beiseite. Das ist halt wirklich so die größte Fackelübergabe, die du haben kannst. Ich hoffe, man macht was draus. Und Brock Lesnar, wie du es gesagt hast, den kann man immer wieder reinschmeißen. Sei es als Nostalgie-Pop oder irgendwie als Zerstörer für irgendwas. Also diese ich mach German Suplex 6, 7, 8, 9, 10 Mal und dann nochmal 3, 4, F5. Das wirst du immer bringen können. Das wird ja auch noch in einem Jahr oder in zwei worken können. Weil ich auch immer noch finde, gerade von den Part-Timern, bei allem teilweise auch berechtigtem Hate, ist Brock Lesnar immer noch einer der Besten. Natürlich auch, weil seine Matches dann limitiert sind. Aber ein Brock Lesnar, der Bock hat, ist schon ein besserer Seller als sehr viele auch einfach aktive Wrestler. Das muss man ganz klar sagen. Brauche ich jetzt diesen klassischen Brock Lesnar in Matches eigentlich nicht? Kann ich mir vorstellen, dass er irgendwo nochmal auftaucht? Zu 100%.
Ja. Will ich ganz kurz nochmal auf die WrestleMania in Saudi-Arabien hinweisen an der Stelle.
Gut, das ist ein sehr guter Einwand.
Ne, also, ich habe, also die jüngsten Nachrichten seitens Fightful waren, dass man derzeit nicht sicher ist, wie es mit Brock Lesnar weitergeht, dass er jetzt erstmal wieder eine Pause einlegen wird auf jeden Fall, also wir werden im Programm nicht sehen, aber dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass er dann auf der Road to WrestleMania wieder zu sehen sein wird. Ey, ganz im Ernst, das sind die Saudis, die sagen dann halt, ey, komm, ist mir egal, ich lege nochmal 2 Millionen für Brock drauf, ich kaufe ihm noch eine Scheune mehr oder keine Ahnung was, er kriegt noch ein paar Hektar Land mit dazu, ist uns wurscht, dann kaufe ihm auch einen Panzer oder irgendwas, ist mir egal. Dann machen die, ich gehe davon aus, dass wir bei WrestleMania aller spätestens in irgendeiner Form sehen werden und ich denke, auf dem Weg dahin taucht er irgendwie wieder auf.
Ja, ich glaube, mit Geld kommt er auch. Also, aber man kann ja den Vergleich, du hast ja schön Ubafemi, jetzt hat den Big Rub bekommen. Ich meine, den auch Brock Lesnar bekommen. Er war in dem gleichen Alter, er hat nach 4 Monaten seines Debüts The Rock besiegt beim SummerSlam 2002 und ist Champion geworden. Und der hat dann einen großen Run ja dann gestartet, muss man sagen. Jetzt mal gucken, ob Ubafemi das auch schafft.
Ich denke, also meine very early prediction ist WrestleMania Main Event Roman Reigns gegen Ubafemi. An einem der Tage.
Und immer also Ubafemi Rumble-Sieger.
Alles möglich, ja. Alles. Vielleicht wird er auch, mal gucken, auch wer sein, vielleicht kriegt er auch einen neuen Manager. Ich sehe da jemanden, der da rumrennt.
Ich finde, Ober braucht nicht unbedingt einen Manager. Ich finde, Ober macht die Sachen, die er am Mikrofon macht, macht er gut, weil er seinen eigenen Style hat. Der hat seine eigene Art und Weise zu sprechen, mit der er heraussticht.
Ja. Das sind jetzt keine Pipebombs, die er droppt, aber,
also, der. Es ist schon noch ausbaufähig. Ja, ist schon noch ausbaufähig, also.
Aber es hat halt einen ganz anderen Wiedererkennungswert als, und ey, love him, riesiger Fan, aber ich finde, ein Ubafemi hat viel mehr einen eigenen Style, als er zum Beispiel ein AJ Styles in seinen Promos hatte oder sowas. Dann habe ich eher so, wo du sagst, ja, der ist nicht sonderlich krass oder gut, aber da bleibt was im Ohr, das ist nicht egal, das vergisst du nicht sofort.
Egal, anderes Thema. Wir werden sehen. Ich bin auch mal gespannt, was ist denn eigentlich mit Ubafemis King of the Ring Title Shot? Den müssen wir auch noch irgendwann mal ausfechten. Oder ob wir den einfach
bei Raw oder Saturday Night Main Event.
Na, mal gucken, was wir damit machen werden. Wir müssen jetzt erstmal hier noch einen finalen Urteilsschluss finden. Wir brauchen nach der ersten Nacht vom WWE SummerSlam 2026 eine Bananenwertung. 1 bis 8 Bananen, die wir immer klassischerweise vergeben hier seit Jahr und Tag bei Headlock. Und weil ich fies bin, mache ich Enemy Mist, es rappelt in der Kiste. Saladin, was kriegt die Show von dir?
Ich würde eine 4 geben. Ich fand zwar mit dem Opener ganz gut an, war solide. CM Punk gegen Cody hat zwar nicht geliefert, aber trotzdem trotzdem waren die zwei auf der Card und dann der Main Event, wenn das Ende ist es in Ordnung für Night One. Gunther und Nick Aldis haben jetzt nicht underperformed, sondern sie haben das gebracht, was sie wollten. Ja, 4, ob das vielleicht doch zu viel ist. Wenn ich jetzt so dran überlege. Ich bleib mal bei 4, es war befriedigend.
Okay. Kai, was sagst du?
Es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich gebe eine 4, es war befriedigend, weil 4 wäre ja ausreichend, weil es genau die Hälfte der Punktzahl ist.
Achso, ja, stimmt.
Und genau mit dieser Logik würde ich nämlich eine 5 geben, also 5 von 8, weil ich war eigentlich bei jedem Match unterhalten, teilweise gut unterhalten. Das Six-Woman-Tag-Match nehme ich raus, da war ich nicht gut unterhalten. Das war aber auch zum Glück nur 7 Minuten lang. Und bei Punk gegen Cody Rhodes war ich am Anfang gelangweilt. Am Ende hat man natürlich dann einfach dann wirklich auch mit Kanonen auf Spatzen gefeuert und ist egal, was mit meinem Knie ist. Ich mache jetzt trotzdem noch irgendwie 4 GTS und stehe nochmal auf und das klappt alles vernünftig. Deswegen bin ich hier bei einer 5, weil ich hatte auch mit dem Hell in a Cell Match sehr viel Spaß für das, was es war.
Boah, ich tue mich so richtig schwer hier gerade. Ich habe jetzt leider gemerkt, es ist ja oft so, wenn man dann darüber spricht, dass man beim Sprechen merkt, was man wirklich darüber denkt. Ich habe eigentlich danach gedacht, so, ach guck mal, das ist eine Show, die gar nicht ganz flott so vorbei. Ich habe mich bei allem so ganz easy unterhalten gefühlt. Auch der Main Event, nur vom Zuschauer, habe ich gedacht, ach, das war schon nett. Ne? Da wurde hier gesuplexed, da wurde gefall von Grace und dann gehst du nochmal aufs Board und so. Ich fand tatsächlich Cody gegen CM Punk nicht so schwach wie ihr. Das hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, glaube ich, sogar als der Main Event. weil Körperteile bearbeiten. Nee, keine Ahnung, vielleicht weil es einfach der Style gewesen ist. Ich mochte auch Nick Aldis gegen Gunther ganz gern. Opener war in Ordnung. Ich gehe hier bei 4,5 oder 5. Ich suche mal den gesunden Mittelweg. Vor dem Podcast habe ich eigentlich gesagt, kein Problem, ich mache eine 5. Und jetzt habe ich mich so über das Hell in Cell Match aufgeregt, dass ich diese 5 nicht mehr 100% von mir selber rechtfertigen kann. Und deswegen gehe ich auf 4,5 runter. So. Aber damit sind wir durch, oder? Kai, möchtest du noch was sagen?
Damit sind wir durch. Ich bin gespannt, was der morgige Tag bringt, weil den Tag haben wir alle als stärker eingeschätzt.
Ja. Saladin?
Ja, ähnlich. Ich freue mich auf morgen, beziehungsweise heute Abend. Und die Erwartungen sind hoch, weil heute wurden sie nicht wirklich abgeliefert.
Ja, genau das. Wir werden sehen. Unsere Review zu Tag 2 wird es ein bisschen später geben als die heutige, einfach weil wir alle am Montag auch noch andere Dinge zu tun haben. Wir geben uns aber Mühe, dass wir es möglichst schnell gebacken bekommen, aber wir können es dann noch keine genaue Uhrzeit nennen. Ich sag mal, allerspätestens morgen Abend habt ihr das auf jeden Fall in eurem Podcast-Postfach oder in eurem YouTube-Feed oder wo auch immer. Ich sage an der Stelle nochmal, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften und natürlich gerne bei den Freunden von Holy einkaufen gehen, euch die große Surprise-Box hier holen, weareholy.com/headlock, seid ihr mit dabei oder einfach den Rabattcode headlock eingeben für 10% Rabatt. Und damit sind wir an der Stelle durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.